Ich klopfe jetzt mal ganz schnell auf Holz, weil wir sind wieder am Ende einer Episode angelangt und noch ist mit der Tonspur alles in Ordnung. Schaffen wir es diesmal, tatsächlich einen Podcast aufzunehmen? Mit 4 Tagen und 40 Minuten Verspätung.
Sagt man nicht irgendwie, Gutes braucht Zeit oder so ähnlich? Ach, keine Ahnung. Wir haben die Tonspur auf jeden Fall diesmal fertig aufgenommen und wenn ihr das Ding jetzt hört, dann haben wir es auch geschafft, das Ganze irgendwie hochzuladen, weil, meine Fresse, was war das für ein Sportwochenende? Es wurde schon irgendwie historisch, episch und keine Ahnung. Ich finde keine Adjektive mehr dafür und wir haben es trotzdem probiert, irgendwie für euch bestmöglich zusammenzufassen.
Ja, es ist wirklich unfassbar, was da alles passiert wird. Passiert ist Aufstiegsdrama in der zweiten Liga, Aufstiegsdrama in der dritten Liga, Meisterschaftsdrama, was in der 89. Minute entschieden wird. Comebacks hier in der NBA, eine epische deutsche Nationalmannschaft im Eishockey und ich habe trotzdem noch 2, 3 Themen vergessen. Von daher, die Allianz präsentiert euch wahrscheinlich das Beste, was ihr im Podcast-Universum diese Woche hören könnt. Viel Spaß.
Der kommt an!
Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout!
Ich habe fertig!
Montag, 11.40 Uhr und damit stabile 4 Tage im Verzug. Der geht auf meine Kappe, aber dazu später mehr. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge frisch geschwebeltes Kölsch und hallo Bengt.
Gumo, auch an diesem Montag dann nochmal mit 40 Minuten Verspätung. Wir hatten eigentlich uns auf 11 zusammen telefonieren wollen, aber du standest heute ein bisschen im Stau, wa?
Ja, wenn schon Verspätung, dann auch richtig. Also wir sind jetzt bei quasi 4 Tagen und 40 Minuten, aber es hat trotzdem Potenzial, eine der besten Folgen zu werden, weil das Wochenende hat geliefert, Mann.
Ja, aber ich meine, ist ja auch kein Problem, weil du bist ja die treibende Kraft in diesem Podcast, das hast du wieder mal unter Beweis gestellt. Stecken alle Stecker in deinem PC und sind alle Abdeckungen drauf?
Mittlerweile kriege ich, glaube ich, in dieser Folge nichts mehr kaputt gemacht und es ist fast schon ein bisschen tragisch, weil ich weiß nicht, ob du damals schon dabei warst im Spontan Kosmos, ich glaube nicht, also wenn, dann hast du es nur quasi on-stream verfolgt, müsste ja dann 2021 gewesen sein. Ja, oder? Ja, nee, 2021, wo wir mal einen Qualifier hatten und ich es geschafft habe, den Stream auszutreten oder quasi mit einem gezogenen Kabel. Und diesmal war es ein bisschen anders. Wir hatten quasi die Podcast-Episode, also wir waren fertig, wir waren bei einer Stunde, du warst quasi dabei, das Ding abzumoderieren. Und ich habe dann irgendwie geschafft, weil ich meinen PC noch offen hatte, weil ich irgendwie am Tag davor so ein bisschen an meiner Grafikkarte rumgefriemelt hatte, habe ich es geschafft, dem so einen kleinen Stups zu geben und flupp war die Grafikkarte draußen und damit dann auch irgendwie das HDMI-Kabel gezogen und der PC runtergefahren. Und natürlich hat es die Tonspur nicht geschafft. Das ist ja das tragische Ende und deswegen gibt es heute erst die Podcast-Episode.
Und vor allem, es war dann halt auch wirklich hart gewasted time, ne? Weil, also wir waren ganz am Ende unserer Folge.
Du hast
ich
das Ding
gerade gesagt. Jo,
ja.
Und dann danken wir nochmal der Allianz und dann sehe ich nur Martin gerade, ich glaube, ich habe gerade was Dummes gemacht. Dann ist er weg. Dann denke ich nur so, okay, wie machen wir es jetzt? Gut, dann mache ich das Ding hier zu. Wir schauen mal, was wird. Hab dann sogar noch die Anmoderation selbst noch alleine aufgenommen. Just in case, dass es dann eine Tonspur geschafft hat. Dann kam aber 20 Minuten später eine sehr ernüchternde Nachricht. Und deswegen konnte es dann der Donnerstag nicht werden.
Und im Nachhinein könnte man jetzt fast sagen, es ist gar nicht so schlecht, weil wir haben nur über dieses Wochenende gesprochen und jetzt können wir quasi nach dem Wochenende so ein bisschen das Fazit ziehen. Deswegen, also ich war sehr gebrochen danach, weil wir haben quasi wirklich 1,5 Stunden einfach in den Sand gesetzt und es war an sich eigentlich auch eine ganz lustige Episode. Aber ich glaube, die kann jetzt auch gut werden, weil, lass uns gar nicht irgendwie lang um den heißen Brei drum rumschnacken. Wir haben ein bisschen Zeit-Trouble, weil du nachher noch Rollstuhlbasketball machen darfst. Aber meine Fresse, was war das für ein Wochenende?
Kann man, glaube ich, so zusammenfassen und vielleicht starten wir dann auch einfach mal mit unserer kleinen Rubrik rein, dass wir euch einmal abholen, was wir das Wochenende gemacht haben, weil wir durften zusammen an einem Projekt rumarbeiten, es war toll.
Du kannst ja mal deine Point of View erzählen.
Ja, also meine POV war, dass ich die letzte Woche so viel Handball geguckt habe wie in meinem Leben noch nicht. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr intensiv auf Handball vorbereitet gehabt, weil es für mich... Oh, warte mal kurz. Ich sehe gerade das in meiner Tonspur. Es sieht so aus, als könnte da ein Brummen sein. Von daher, ich muss kurz Stopp machen, aber im besten Fall bin ich gleich sofort wieder da. Ja, kurz gecheckt, ob da was brummt, aber da brummt gar nichts. In meiner POV war ich halt einfach viel mit Handball beschäftigt und hatte ein sehr, sehr lustiges Wochenende, weil ich durfte für die EHF was moderieren, für die European Handball Federation, und wir hatten das Final Four, beziehungsweise Final Four ist die falsche Bezeichnung. Da ist der Handball wirklich sehr, sehr drauf bedacht, um das positiv zu formulieren, dass man da die richtigen Dinge nennt, weil es ist halt ein Final Four Turnier, aber du darfst es nicht Final Four nennen, weil Final Four ist für die Champions League. Und das sind die EHF Finals, weil es die Euroleague war. Und genau, dann habe ich mir eine Bundesliga-Legende an die Seite geholt. Arnór Gunnarsson spielt für den Bergischen HC, ist jetzt glaube ich auch schon 11 oder 12 Jahre in der Bundesliga. Und mit dem mir dann 5 Stunden lang Handball angeguckt. Wir haben Euroleague, Spiel um Platz 3, Euroleague-Finale, Beach-Handball, Europameisterschaft, Finale von den Männern und von den Frauen angeguckt. Also es war schon ein relativ großes Ding. Entsprechend habe ich mich aber auch ein bisschen eingestuhlt davor. Also ich war echt lange nicht mehr so nervös vor der Produktion.
Und du hast den klitzekleinen Fakt vergessen, dass du das 4-5 Stunden auf Englisch durchgezogen hast. Ich dir maximalen Respekt zolle, weil ich wusste das nicht, dass ihr das tatsächlich international macht. Aber also das war heftig, das war wirklich heftig, weil, also gut, es gibt ja dieses Meme von wegen mit Martin Socks, Wort Englisch, dass ich mal hier diesen einen kleinen Ausrutscher mit Colton Cowell hatte und vergessen habe, was 13 auf Englisch war.
Oh, wie hast du es genannt? So,
keine Ahnung, ich habe glaube ich Dirk irgendwie gefragt, was 13 ist, und er hat mir dann aus der Patsche geholfen, aber da kannst du dann einem auch irgendwie nicht mehr raushelfen.
Ja.
Also mein Englisch ist besser als das, aber ich würde mir nicht zutrauen, 5 Stunden eine Show auf Englisch durchzumoderieren, deswegen auch nochmal so auf diesem offiziellen Wege Hut ab, und du hast einen guten Job gemacht, Mann.
Vielen Dank. Es war auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, irgendwann bist du halt in so einem Flow drin, ne? Und ich war ja lange Zeit auch in einem englischsprachigen Land unterwegs. Ich bin ja durch Kanada und USA gereist und entsprechend fühle ich mich auch schon sicher in meiner Sprache. Ist jetzt aber auch schon eine Weile her, dass ich mal wieder vernünftig mich länger mit jemandem auf Englisch unterhalten hat. Und ich hatte am Anfang auch so ein bisschen gemerkt, okay, ich brauche wieder meine Zeit, um da reinzukommen. Aber ja, wenn man dann einmal drin ist, dann funktioniert es auf jeden Fall ganz gut. Und hat sehr, sehr viel Bock gemacht und ja, ich hoffe, meine Non-Handball-Expertise ist nicht ganz so sehr durchgedrungen.
Du hattest auch einen guten Typen neben dir, der echt einiges zu erzählen hatte. Deswegen, also für alle diejenigen, die so ein bisschen Handball-Expertise haben oder Handball-Expertise bekommen wollen, das Ganze lief auf Home of Handball, also nicht auf unserem Spontan-Twitch-Kanal, gibt's ein VOD, also kann man sich eigentlich nochmal irgendwie ein bisschen reinziehen, das lohnt sich. Dann könnt ihr auch mal Banks Englisch oder Banks Oxford Englisch bewundern.
Ja, war auf jeden Fall ganz witzig. Ich habe mir im Vorfeld schon eine Anmoderation für Emma Fries zurechtgelegt, die im Vorfeld, 2 Wochen vorher die Europa League quasi im Alleingang gerockt hat, weil die 11 Tore im Finale geworfen hat, was halt geisteskrank ist, und habe sie dann wie einen kleinen Hollywood-Star begrüßt und sie hat sich sehr darüber gefreut. Das war süß.
Du Charmeur.
Ja, muss man auch mal machen. Aber du hattest dann die ehrenvolle Aufgabe, weil Jordi kurzfristig krank geworden ist, dass du mir Clips anliefern durftest, und auch du hast einen tollen Job gemacht.
Ja, und ich kann jetzt ja auch mal die Hosen runterlassen, so von wegen, ich habe echt wenig Handball geguckt, Bengt. Das Gute ist, dass so eine KI da mitspielt und die klippt mir die Dinger quasi selber raus, und ich darf dann am Ende kurz vor den Halbzeitpausen immer auswählen, wie viele Sterne so eine Szene hat, und das ist das ganz Geile. Also du hast mir das quasi ja auch erzählt, es gibt 4-Sterne-Szenen, 3-Sterne-Szenen, und die 4-Sterne-Szenen sind so ein bisschen die Highlight-Clips. Deswegen, ich habe eigentlich relativ wenig von den Spielen geguckt, weil nebenher, Spoiler Alert, auch ganz viel anderer guter Sport lief, und habe dir das dann immer so ein bisschen angeliefert, 2-3 Clips, habe mit Linus Rücksprache gemacht. Deswegen für mich war es im Nachhinein ein sehr, sehr entspannter Sonntagnachmittag. Ich habe es mir ein bisschen anstrengender vorgestellt, weil wie mir das anmoderiert wurde, gerade auch von Dirk, so von wegen, ja, also müsstest du jetzt mal 5 Stunden Zeit nehmen auf so einen Sonntagnachmittag und dann 2 Handballspiele gucken. Spoiler Alert, das ist es für mich nicht, weil ich nicht so viel mit Handball am Hut habe. Aber im Nachhinein, glaube ich, haben wir da alle dann einen ganz okayen Job gemacht und ein gutes Endprodukt abgeliefert.
Ja, also zwischendrin habe ich mal ein paar Mal auch nachgefragt, so, ja, kriegen wir den Clip? Und dann war Martin relativ wenig on board. Von daher, du hast dann ein bisschen den Easy Way Out genommen, aber alles okay. Also das hat ganz gut funktioniert. Dafür war es ja ein Watchalong, dass die Leute parallel das Spiel geguckt haben. Von daher war ein langer Stream. Vielleicht da, um mal kurz die Ergebnisse abzuholen. Es waren nämlich 4 deutsche Teams in 4 deutschen Finals dabei. Was heißt 4 deutschen Finals? Aber in 4 Finals waren 4 deutsche Teams dabei. Einmal im Spiel um Platz 3 hat es Frischhoff Göppingen nicht geschafft, das Ding nach Hause zu holen. Auf der anderen Seite aber die Füchse Berlin, die Euroleague souverän gewonnen haben gegen das Überraschungsteam aus Granollers. Grundsätzlich sehr guten Job gemacht, eigentlich nichts anbrennen lassen, und Anfang der zweiten Hälfte war das Ding dann auch durch. Das macht es dann ein bisschen schwieriger für so ein Watchalong, weil wenn halt nichts Spannendes passiert, dann sieht man dann halt eine Stunde lang, wie sich 2 Typen ein bisschen über Handball unterhalten, was eigentlich gar nicht mehr so spannend ist. Aber ich glaube,
es war trotzdem irgendwie charmant. Es war nie irgendwie langweilig, so die Passagen, die ich dann mal mitgehört habe, und das Ganze nochmal einfach auf Englisch die ganze Zeit durchzuziehen mit einem Typen, den du davor ja auch nicht gut kanntest. Also ihr habt euch ja quasi auch an dem Tag das erste Mal kennengelernt, so neben dir sitzt wirklich eine absolute Bundesliga-Legende, und das muss man dann auch erstmal mal schaffen, ne? Die Zeit dann auch so zu füllen, wenn das Spiel einfach nicht so viel hergibt, und das habt ihr echt gut gemacht.
Vielen Dank, vielen Dank. Auf der anderen Seite müssen wir noch kurz die Damen des deutschen Beachhandballs loben, weil die sich wieder mal auf den Olymp gesetzt haben, sind Europameister geworden, back-to-back. Und die gewinnen gerade alles. Also die sind als reigning European Champions angereist, die sind amtierende Weltmeister gewesen, haben die World Games gewonnen und jetzt dann wieder mal die Europameisterschaft. Also vor Deutschland ist im Beachhandball auf jeden Fall Respekt geboten. Die deutschen Männer haben es auch ins Finale geschafft, da dann aber gegen Ungarn verloren. Dann würde ich aber auch sagen, genug Beachhandball, weil du darfst uns jetzt mal erzählen, was du eigentlich am Wochenende gemacht hast.
Was ich an meinem Samstag gemacht habe, es war irgendwie eigentlich alles vorbereitet für einen nächsten epischen Samstag und dann hat bloß der Fußballverein nicht mitgespielt, weil ich weiß nicht, wie das Wetter bei dir ist, in Stuttgart ist mittlerweile der Sommer hundertprozentig angekommen, also wir haben gefühlt seit 3, 4, 5 Tagen wirklich durchgehend 25 Grad, Sonne, von Regen ist nichts zu sehen, von Wolken sind es nicht zu sehen und auch der Samstag war quasi vorbereitet und dann, ja, war es im Nachhinein irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl, also wir werden heute, glaube ich, auch jetzt nicht so diesen roten Faden haben, wir werden irgendwie durch gerade viel Fußball einfach mal durchspringen, weil, also es war das perfekte Fußballwochenende, wenn du, ich glaube, ich habe es im Discord geschrieben, nicht Dortmund, nicht Stuttgart, nicht Schalke und nicht Wolfsburg-Fan warst, wobei Wolfsburg-Fans ist es jetzt auch in Deutschland nicht so weit verbreitet.
Alle vier hatten einen wirklich grausigen Nachmittag. Nein, da nehmen wir ihnen zu viel weg, weil die haben sogar eine Choreo gemacht. Also im Wolfsburg-Stadion gab es eine Choreo vor dem Spiel. Das fand ich beeindruckend. Ich wusste nicht, dass sie das können.
Ja, vor allem im Wolfsburg-Stadion waren, glaube ich, so 20.000 Leute. Klar, sie spielen gegen die Hertha, die abgestiegen sind. Aber ich meine, für Wolfsburg ging es noch um was. So, Wolfsburg muss das Spiel gewinnen und sie spielen international und die kriegen ihr Stadion nicht voll, was eh nicht so groß ist. Aber ja, das ist dann eine andere Geschichte. Lass uns mit dem Abstiegskampf anfangen, so, weil da bin ich am ehesten dran gewesen. So, natürlich, wir reden gleich auch noch über den tragischen BVB. Du hast dir einen ganz entspannten Samstag auf der Couch gemacht, nehme ich an.
Ja, so entspannt war er nicht. Also ich habe da schon ordentlich mitgefiebert und mitgelitten, weil es halt einfach heftig war. Ne? Also ich habe ja, das war das Gute, ich war wirklich einfach als Neutraler dabei. Ich wollte mich entertainen lassen und das hat zu 100% funktioniert.
Ja, für dich war es dann perfekt.
Ja, deswegen möchte ich jetzt aber auch direkt als allererstes mal alle Vereine loben, für die es um wirklich nichts mehr ging. So, diese ganzen Kölns der Liga, diese ganzen Hoffenheims der Liga, die Mainzes, die Herthas, die Gladbachs, heftig, was die an diesem 34. Spieltag abgerissen haben, weil wie oft reden wir darüber, dass am 34. Spieltag irgendeine Mannschaft die Saison herschenkt und dass es sowieso um nichts mehr geht und alle reißen sich den Arsch auf bis zum geht nicht mehr und das zollt mir größten Respekt ab. So, der FC, der sich gegen den FC Bayern so unfassbar gut präsentiert, Mainz 05, die Borussia Dortmund in die Meistersuppe spucken und dann aber halt auch im Abstiegskampf, ja, vielleicht fangen wir einfach bei Hoffenheim gegen Stuttgart an, dass die es dann halt schon schaffen. Für mich stand im Vorfeld auf diesem Spiel schon 1-1 drauf. Ich hätte es mir sogar ein bisschen dramatischer vorgestellt, dass das 1-1 diesmal vielleicht von Ito ein bisschen später kommt. aber ja, das war ein heftiges Spiel.
Ja, also ich gehe vollkommen mit. Man muss das den Verein hoch anrechnen, dass man an so einem 34. Spieltag noch voll geht. Vor allem, weil man weiß, irgendwie die Liga guckt auf einen. Also im Vergleich jetzt bei Mainz oder bei Hoffenheim oder bei Köln. So, natürlich gucken da alle drauf. Und deswegen ist es, also viele sagen, es ist normal, es ist deren Job, die müssen das machen. Aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, so, dass es nicht normal ist, dass am 34. oder auch mal am 33. Spieltag hängen gelassen wird. Man kann es ihnen dann irgendwie auch nicht verübeln. Die haben alle eine lange Saison gespielt. Deswegen, da gehe ich vollkommen mit, was du gesagt hast. Und dann, also, so ein Spiel beginnt ja immer, das beginnt ja nicht am Samstag, das beginnt ja quasi Stunden vorher. Es geht ja damit schon mal los. Ich weiß, ich bin an diesem Samstag da. Was ich nicht wirklich in meinem Kalender hatte, ne, weil der Sommer dann irgendwie so durchgetaktet ist. Man hat quasi an jedem Wochenende irgendwie was. Deswegen, da geht's ja schon mal los. Ich habe dieses Wochenende frei. Es hat Potenzial, episch zu werden. Dann geht's weiter, so, du brauchst irgendwie ein Ticket, ne? Weil ich habe mich nicht um ein Ticket bemüht. So, ich glaube, die Warteschlangen für diesen Mitgliedervorverkauf waren ellenlang, so 50.000, 60.000, die natürlich irgendwie drauf gegeiert haben. Weil, und das ist dann auch wieder dieser klassische deutsche Fußballfan, die wissen, es gibt was zu gewinnen. Und die wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass der VfB dieses Spiel gewinnt und dass danach irgendwie wieder eine große Sause stattfindet, ist, die war hoch, Mann. Die war einfach hoch, weil du hast diesen Klassenerhalt auf dem Silbertablett bekommen, hast ihn dann am Ende nicht mitgenommen, aber natürlich haben irgendwie alle auf dieses Spiel gegeiert, deswegen, ich würde sagen,
letzte Saison, ne?
Natürlich, also, ne, ey, du hattest dieses letzte Saisonspiel gegen Köln halt im Kopf und dachtest irgendwie, ja gut, dann kriegen wir das nochmal so hin. Deswegen, der Run auf diese Tickets war natürlich episch und ich würde mir mal selber auf die Schulter klopfen bis dato. Ich bin eigentlich immer relativ gut gefahren mit irgendwie noch an Tickets rankommen, weil so, du brauchst irgendwie Leute, die du kennst, die irgendwie noch ein Ticket über haben, du kommst da nicht mehr über irgendeinen freien Verkauf drum. Und das Lustige ist, es gibt, das gibt's glaube ich bei jedem Bundesliga-Verein so, da ist Facebook tatsächlich noch ein Ding, dass es wirklich diese Facebook-Gruppen gibt, wo du an Karten kommst und das dann der gängigste Weg ist, weil eBay Kleinanzeigen zahlst du ein Vermögen und vorm Stadion musst du gar nicht erst anfangen. Deswegen, es geht dann um diese eBay Kleinanzeigen, um diese Facebook-Gruppen und ich habe sowas noch nie gesehen und ich bin da wirklich jetzt mittlerweile schon lange drin. Es ist wirklich so gewesen, dass ich dann auch an diesem Freitag vor meinem PC saß und quasi sekündlich diese Seite refreshed habe und halt auf neue Beiträge gewartet habe, dass da irgendwie Tickets eingestellt worden sind. Und dann kam mal ein Ticket, und das ist nicht übertrieben, was ich jetzt sage. Dieser Post ist 15 Sekunden online und da sind 20, 30 Nachrichten drunter. Ja. Also von wegen, ich habe denen eine PN geschrieben, ich kaufe das Ticket. Also dieser Run war krass. Ich habe dann am Samstagvormittag über einen Kollegen noch irgendwie ein Ticket bekommen. Und hatte aber, und du hast ja vorhin auch schon gesagt, so, es war irgendwie alles zu perfekt. Weißt du, dieses ganze Szenario war zu perfekt. Es hätte einfach, es hätte irgendwie nicht klappen können. Und am Ende macht der VfB ein gutes Spiel. Das habe ich dir dann, glaube ich, auch bei WhatsApp geschrieben, ne, weil du hast ja Konferenz geguckt, nicht Einzelspiel. Der VfB war gut, der VfB war viel besser. Der VfB gewinnt dieses Spiel in 9 von 10 Dingern, weil sie 4, 5, 6 hundertprozentige haben, die einfach nicht reingegangen sind. Und am Ende spielst du unentschieden und musst jetzt in die Relegation. Und es ist ein unfassbar komisches Gefühl, weil man könnte jetzt sagen, ja gut, ihr hättet auch direkt absteigen können, wenn Schalke noch irgendwie in Leipzig gepunktet hätte. Aber das Gefühl hast du ja nicht, ne? Weil im Vergleich zum letzten Jahr hattest du diesmal was zu verlieren. Im letzten Jahr standen wir auf 16 und waren dann irgendwie so der Riesengewinner des Spieltags, weil wir diesen Sprung nach oben gemacht haben. Diesen Spieltag haben wir einfach was verloren, Mann. Weil du, ich hab's dir auch geschrieben, es wird nicht mehr einfacher. Du spielst jetzt gegen den HSV-Relegation. Hoffenheim war maximal schlagbar an diesem Samstag und deswegen hat es sich für mich echt irgendwie komisch angefühlt.
Ja, und Hoffenheim war halt auch tendenziell eigentlich so die Mannschaft, wo du gedacht hast, okay, ja, mein Gott, dann sitzt da sogar noch der Matarazzo auf der Trainerbank und er ist dann derjenige, der im Vorfeld schon gesagt hat, ich wünsche mir, dass Hoffenheim gewinnt, aber Stuttgart in der Liga bleibt, wo du dich schon gedacht hast, okay, gehen die 100%, aber ja, dann gehen sie ja sogar noch in Führung irgendwie nach 75. und in der 80. macht dann Thiago Thomas dann doch noch den Ausgleich. Also ein bisschen Drama war dann ja doch irgendwie schon dabei, aber ehrlicherweise hat dieses Tor ja auch keinen Unterschied gemacht. So,
es hat im Nachhinein keinen Unterschied gemacht, ja. Aber es, also in dem Moment, als Stuttgart dann 0-1 hinten liegt und auf Schalke oder in Leipzig stand 2-2, da hast du kurz mal, mal kurz dran gedacht, so, oh, das könnte so maximal heute in die Hose gehen. Und das wäre ja dann irgendwie, also die Karma-Schelle, nachdem du im letzten Jahr wirklich so diesen Last-Minute-Erfolg hattest, steigst du dann hier und heute aus so einer Situation ab. Es ist dann zum Glück nicht so weit gekommen. Mal gucken, was wir jetzt gegen Hamburg in der Relegation machen. Zu Matarazzo, das war ganz lustig. Wir haben, also quasi wie das in jedem Bundesliga-Stadion abgeht, gibt es ja immer die Mannschaftsaufstellung, die dann irgendwie laut verkündet wird. Und der VfB hat so gefettfingert, dass sie eine Mannschaftsaufstellung aus dem letzten Jahr eingeblendet hatten. Und plötzlich wird da Pellegrino Matarazzo als VfB-Coach vorgestellt. Und dann das ganze Stadion natürlich auch erstmal so, ist das jetzt hier, verstehen Sie Spaß? Und er war da natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon im Stadion drin, weil das ist in Stuttgart immer so ein 5-4-Minuten-Ding vor Anpfiff, wo dann auch die Teams schon dabei sind. Das war ganz, ganz charmant.
Ja, vor allem, wie kann das passieren?
Also, ich verstehe ja auch nicht so. Der Typ hat einen einzigen Job, ne, diese Aufstellung irgendwie da richtig anzuliefern und fettfingert im wichtigsten Moment wahrscheinlich seiner ganzen Saison so heftig rein. Das war, ja, der hat einen harten Tag gehabt.
Ja, vor allem im einzigen Spiel, wo es wirklich mal wichtig wäre, nicht Pellegrino Matarazzo als deinen Trainer vorzustellen. Das kann dir in 33 anderen Spielen passieren, das ist scheißegal. Aber im letzten Spiel gegen Hoffenheim, ich weiß ja jetzt nicht, ob das der Weg ist. Ja, aber du hast es gerade schon angesprochen, in der Relegation geht es dann gegen den 7 Minuten Aufsteiger aus Hamburg.
Und da geht es jetzt schon wieder weiter, weil, also man denkt sich ja immer so dieses 2001-Ding und jeder Fußballfan oder generell jeder Sportfan hat das ja dann irgendwie sich bei YouTube 40, 50, wie oft ich mir diese Szene angeguckt habe, ist ja unfassbar. Ne? Du hast dann immer so irgendwann mal so Zeiten der Langeweile und dann scrollst du durch deinen YouTube-Algorithmus und dann wird es dir immer wieder reingespielt. Und was der HSV in Sandhausen da gemacht hat und jetzt kommt die nächste Story. Ich saß hier und habe ja viele, viele Hamburger Kollegen, weil ich mal 4 Monate in Hamburg gewohnt habe und auch da oftmals dann immer zum Urlaub bin. Deswegen, ich kannte einige, die runtergefahren sind nach Sandhausen. Und ich wurde dann tatsächlich, also in der Nachspielzeit wurde ich angerufen von einer unbekannten Nummer, weil, und da geht es jetzt auch wieder los, das Sandhausener Netz ist so schlecht, die hatten da kein Internetempfang. So, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Story vom Krieg, das stimmt wirklich. Also du hast da keine Infos bekommen. Ich wurde angerufen von dann zwei Kollegen, die auf dem Rasen standen und die nicht wussten, was ist. Und ich habe dann diese 5 Minuten Nachspielzeit, die es dann quasi noch zu gehen waren, also es gab ja irgendwie 11 oder 12 in Regensburg, also Heidenheim hat in Regensburg gespielt und ich habe dann diese 5 Minuten Nachspielzeit am Telefon oder am Handy quasi für die kommentiert und musste dann dieses 3-2 da durchsagen und diese Stille, diese Leere, Also einfach dieser Moment, wo du sagst, es steht 3-2 für Heidenheim, du kannst, also man kann das nicht beschreiben. Das ist unbeschreiblich,
oh,
was da so auf dieser anderen Seite abgeht. Dieses so dann, da 10 Sekunden einfach nichts gesagt wird und dann ist ja dann das Ding so, die waren ja nicht die Einzigen, die telefoniert haben, sondern waren wahrscheinlich Hunderte, die da irgendwie auf diesem Feld standen und nicht wussten, was abgeht. Und dann wie schnell sowas geht. Also weil irgendwie am Anfang war es dann so, 3-2 für wen, 3-2 für wen, 3-2 für Regensburg, ja. So, sind wir jetzt durch? Und ich dann so gesagt habe, nee, Mann, es steht 3-2 für Heidenheim. Und dann war es dann irgendwie so, ja, aber es wird ja gecheckt. Hier neben mir, der sagt, das wird gecheckt. Und ich so, nee, da wird nichts gecheckt, das Ding zählt. Und dann dieser Moment, wo die dann wirklich realisieren, fuck, wir sind nicht aufgestiegen. Ja. Das war unglaublich.
Ja, und vor allem, fairerweise muss man ja auch sagen, Hamburg hat es auch wieder seit April verkackt oder seit März irgendwann, dass es dann ein bisschen wärmer wurde und sofort sie aufgehört das, haben zu gewinnen.
Ich weiß, woher kommt, aber das, ja, aber das juckt in dem Moment doch nicht.
Ja, klar.
Das juckt ja in dem Moment nicht. Du bist 7 Minuten aufgestiegen. Du bist wirklich 7 Minuten aufgestiegen, weil der Sandhausener Stadionsprecher dann auch irgendwas erzählt von wegen herzlichen Glückwunsch und das Spiel ist in Regensburg ist auch durch, Heidenheim hat das nicht gewonnen, so, und es reicht für den HSV. Und dann juckt sich doch nicht, ob du in Mainz irgendwie im März irgendwie mal Punkte gegen Paderborn oder so liegen gelassen hast.
Ja, absolut. Nee, und es war halt auch, es hätte besser nicht geskriptet werden können, weil es war halt absolut episch. Und wieder diese Bilder wieder von den Leuten da auf dem Rasen. Ich hab nicht mal so einen großen Vorwurf da an Sandhausen, dass sie da kein Netz haben, weil wie oft habe ich im Stadion auch kein Netz? Weil wenn dann irgendwie 50.000 Menschen auf einem Fleck sind, in Sandhausen sind es vielleicht 12, aber dann ist das Netz halt schnell überlastet, ja, und am Ende des Tages hatte Hamburg es halt nicht mehr in der Hand und die waren sowieso schon auf die Fremdhilfe angewiesen und Heidenheim muss ich einfach nur meinen größten Respekt aussprechen, also Frank Schmidt, der da seit wie lange jetzt dabei ist? Ich glaube seit 16 Jahren jetzt.
Nächste Story aus dem Paulanergarten, 2007 hat Heidenheim Oberliga gespielt gegen... Ja. Das Kaff, aus dem ich komme. Das Kaff, aus dem ich komme, spielt mittlerweile Kreisliga A und Heidenheim spielt jetzt Bundesliga. Und Frank Schmidt hat genau in diesem Jahr 2007 gegen mein Kaff quasi den ersten FC Heidenheim übernommen. Das ist wirklich ein Märchen. Also für die ist es wirklich ein Märchen. Also quasi
bist du schuld, dass Heidenheim jetzt Bundesliga spielt.
Nee, ich habe damit ja nichts zu tun. Aber, ich habe gestern bei FUMS so einen Post gesehen, wo die das quasi auch nochmal aufgegriffen haben, ja, wo war Heidenheim 2007 und dann diese Oberliga-Tabelle eingeblendet haben. Und mein Kaff ist damals quasi abgestiegen, Heidenheim aufgestiegen und seitdem haben sich die Wege dann irgendwie so maximal getrennt. Aber auch diese Nachspielzeit, man, natürlich, es gibt 11 Minuten, was im Nachhinein auch okay war, weil ich viele gesehen habe, die bei Twitter geschrieben haben, ja, das ist dann auch schon wieder so maximal von der DFL gerickt. Nee, es gab 2 Trinkpausen, es gab 2 ewig lange Verletzungsunterbrechungen. Du kannst da gut und gerne 11-12 Minuten Nachspielzeit geben. Aber natürlich macht dann Heidenheim in der 94. Minute durch einen Kann-Elfmeter das 2-2, weil den musst du nicht geben. Ja. Und dann, also der Rest ist History, so 99. Minute. Natürlich ist es auch Tim Kleindienst, wer denn sonst so? Ja. Der Typ, der irgendwie, der hatte auch schon 1-2 Stationen, wo er nichts gerissen hat, aber in Heidenheim ist er plötzlich Ronaldo Prime, was das Toreschießen angeht. Ja, und Heidenheim spielt nächstes Jahr einfach Bundesliga. Das ist komisch.
Es ist eine Märchengeschichte auf jeden Fall und Heidenheim, man muss es ja auch sagen, über die letzten Jahre haben die es verdient. Also die haben sich ja im oberen
Tabellendrittel
maximal 100%. Festgespielt, waren 2, 3, 4 Mal auch schon sehr, sehr kurz davor. Dann haben sie irgendwie mal die Relegation an Kiel verloren oder sowas. Aber jetzt hat's dann halt haben sie es geschafft und sie müssen nicht diesen Umweg über die Relegation gehen. Ne? Den haben sie jetzt dann fleißig an den HSV abgedrückt, der zum 2. Mal in Serie-Relegation spielt, der, ich glaube, jetzt zum 5. Mal insgesamt in die Relegation darf seit 2015. Ist halt im 8. Jahr die 5. Relegation. Das auch schon musst du machen. Aber tendenziell, die Statistiken sprechen natürlich trotzdem die deutliche Sprache für die Bundesligisten.
Ja, und trotzdem hör mir auf mit diesen ganzen Statistiken und mit
ich
diesen
weiß,
ganzen...
Ich weiß, dass du davon gerade nichts hören willst. ja, ach, keine Ahnung. Aber es war noch ein bisschen was anderes Episches unterwegs. Und wenn wir schon über den 7 Minuten Aufsteiger geredet haben, dann lass uns doch mal über den 8 Minuten Meister reden. Weil es war Dejan Ljubicic in der 81. Spielminute, der den FC durch einen Elfmeter wieder in den Ausgleich beschert. Und... ich bin ganz ehrlich, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass bei einer Niederlage von Dortmund ein Unentschieden Bayern reicht. Ich dachte, dann muss Bayern auch verlieren. Und dann wird dieses Tor geschossen. Und ich denke mir, oh komm, geil, ein Tor noch. Dortmund steht 2-1, die müssen jetzt nur noch ausgleichen. Oder Köln, ja, nee, ich glaube nicht an Köln. Dortmund kommt, ihr macht es jetzt. Und dann Wolfuß. Und um 17.11 Uhr deutscher Zeit ist der BVB wieder Tabellenführer. Ich dann nur Kicker hab gecheckt. Hä, das kann doch nicht sein. fuck, stimmt. Und dann war ich da ein bisschen perplex von. Ja, und dann beweist Thomas Tuchel das goldene Händchen und wechselt die Meisterschaft ein.
Ja, aber das, also dass Thomas Tuchel überhaupt die Möglichkeit hat, die Meisterschaft einzuwechseln, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also natürlich ist das so maximal bitter. Und in so einem Stadion bekommst du das ja. Ich habe das Dortmund-Spiel tatsächlich noch nicht gesehen. Also ich habe es mir auch irgendwie noch nicht irgendwie eine Zusammenfassung angeguckt. Ich habe mir auch das Bayern-Spiel nicht angeguckt. Natürlich habe ich das Musiala-Tor gesehen. So, das ist geisteskrank, so einen Ball. Und natürlich ist es Jamal Musiala, der bei der WM schon unfassbar war, aber das Tor nicht getroffen hat. Und natürlich schießt dann Jamal Musiala die Bayern zur Meisterschaft. Aber auch dieses... Also wenn du in so einem Fußballstadion bist und für deinen eigenen Verein geht es ja um alles, aber natürlich, du bekommst minütlich mit, was auf dem anderen Platz passiert, weil irgendwie um dich rum dann trotzdem immer irgendjemand da ist, der einen Radiosticker am Ohr hat, der irgendwie den Live-Ticker bei anderen Spielen offen hat, so. Natürlich weißt du, was auf den ganzen anderen Plätzen passiert. Und dieser Moment, als Dortmund dann das 0-1 kassiert und man so denkt, ja gut, scheißegal, dann gewinnt der Spiel halt 5-1, weil es ist der BVB, der hat zu Hause die ganze Zeit nicht verloren, so. Und es muss einfach passieren, so. Und dann steht es plötzlich 0-2 und Haller verschießt diesen Elfmeter und du denkst so, ja, okay, dann gewinnen sie es trotzdem 3-2, 4-2. Aber dann passiert die ganze Zeit nichts mehr, ne? Weil du kriegst ja dann immer nur die Tore mit. Und du fängst so an zu überlegen, so, klar, für den VfB geht es hier um viel, um den Klassenerhalt, aber für Dortmund geht es um die fucking Meisterschaft, so. Und die spielen gegen Mainz. Und Mainz hat die Spiele davor gegen Schalke verloren, gegen Stuttgart verloren, gegen Frankfurt verloren. So, Mainz hat nichts gerissen, Mann. Ja, die waren wirklich schlecht. Und du denkst dir so, und du siehst das Spiel ja nicht. Du weißt ja nicht, wie es läuft, ne? Und in meinem Kopf war dann immer so, ja, der BVB rennt an und Mainz macht dann halt irgendwie die Kontertore. Aber dann im Nachhinein habe ich mir das dann irgendwie auch mal auf dem Kicker durchgelesen. So, Mainz muss ja irgendwie 3-4-0 sogar fast führen, ne? Weil die haben ja Chancen auf, also irgendwie dann noch die Latte getroffen. Natürlich, Dortmund hat ja auch gute Möglichkeiten, aber dann ist ja dann genau dieser eine Fall eingetreten, von wegen Bayern geht früh in Führung, Dortmund kassiert ein frühes Tor, Dortmund verschießt einen Elfmeter, so. Also alles Dinger, wenn du so einen Wahrscheinlichkeitenbaum machst, so, ist das so der komplette linke Strang, der irgendwie eintreffen muss, dass der BVB dieses Meisterschaft verspielt. Ja. Und dann geht das dahin, weil dann irgendwie der Kopf angeht und du merkst so, fuck, wir verlieren das hier, und ich hätte es nicht für möglich gehalten. Sag ich dir, wie es ist. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass der BVB diese Meisterschaft noch verspielt.
Ja, doch, ich hab's gewusst. Ich habe ja von vornherein gesagt, Bayern wird Meister. Also letzte Woche habe ich es im Podcast ja auch nochmal bestätigt, der verloren gegangen ist, dass ich jetzt glaube, dass Bayern Meister wird. Nein, natürlich nicht. Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass du das irgendwie wieder herspielst, weil wann, wenn ich jetzt, so, du hast einen Sebastian Haller vorne drin, der natürlich kein Haaland ist, aber der diese Saison schon wieder bewiesen hat, was der für einen Wert für diese Truppe hat. Also als er wiedergekommen ist, hatte er dann seine Zeit, die er gebraucht hat. Aber jetzt gerade in den letzten 5, 6, 7, 8 Spielen hat er ja quasi immer einen Assist und ein Tor geschossen. Mit einem Jude Bellingham, mit einem Rafa Guerrero, der auf der 8 plötzlich durchgedreht ist, da hattest du halt eigentlich wirklich die Achse, um dieses Ding jetzt zu ziehen. Also die haben auch eine sehr gute Rückrunde gespielt, wollen wir auch nicht verschleiern. Dortmund ist ja mit 10 Spielen in Serie, 10 Siegen in Serie in diese Rückrunde reingestartet. Aber dass sie es dann wirklich immer wieder schaffen, wenn sie es gerade in der Hand haben, zu choken, das ist ein Qualitätsmerkmal. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt.
Ja, aber natürlich ist das ein riesen Choke, aber das ist ein Choke, ich war felsenfest davon überzeugt, dass Dortmund Mainz 5-0 aus dem Stadion schießt und da eine Sause abfertigt. Und ich glaube auch so, dass es natürlich hätte, wenn und aber, wenn Haller diesen Elfmeter reinmacht, so, dann gewinnt Dortmund dieses Spiel 4-5-1. Weil dann bricht Mainz auseinander, dann ist das für Dortmund ein einfaches Ding. Aber so, wir müssen darüber jetzt nicht diskutieren. Und am Ende natürlich GG, Glückwunsch an die Bayern. Es hätte irgendwie perfekt zu dieser Saison gepasst, dass die Bayern 1-1 in Köln spielen und dann am Ende niemand so richtig Meister werden will und Dortmund dann der jubelnde Sieger ist. Aber dann sind die Bayern am Ende auch einfach zu gut, ne? Weil die gewinnen dann so ein Spiel und die juckt es dann auch nicht, was der BVB macht. Und ist das auch eine kranke, also die nächste kranke Scheiße, die Bayern. Und ich finde den Schritt an sich richtig, ne? Lassen Oli Kahn und Hasan und Salihamidzic gehen. So, du musst diesen Schritt gehen, weil die Saison ist trotzdem irgendwie ein Auf und Ab gewesen und unterm Strich auch trotzdem. Also natürlich, du wirst Meister, aber es ist dann trotzdem, das Wie ist eine Katastrophe für die Bayern. Aber wie du es dann, also wie du es schaffst, du wirst Meister und 2 Minuten später sickert durch, dass du deine beiden Spitzen quasi gehen lässt. Ein Oli Kahn darf nicht mal in Köln dabei sein, weil er dann irgendwie schlecht für die Mannschaft wäre. Es ist eine Chaos-Saison gewesen und als Neutraler hat das so viel Spaß gemacht, aber als BVB-Fan muss es dir das Herz zerrissen haben. Und als Bayern-Fan, ich habe noch nicht mit meinen, also ich habe ja ein, zwei Bayern-Fans, ich würde gern, glaube ich, mal mit denen reden, so, wie fühlt sich jetzt diese Meisterschaft an? Weil es muss sich ja irgendwie anders anfühlen, so die letzten 3, 4, 5, 6, 7 Jahre wirst du immer irgendwie schon am 30. Spieltag Meister. Jetzt mal wirklich diesen Moment zu haben, so, du hast dieses eine Tor zur Meisterschaft, was du in der 90. Minute schießt, so, Das ist ja auch irgendwie für die was Neues. Ich gönn sie 0,0. Und das ist, glaube ich, keine Überraschung. Aber, also, ja, ihr merkt es irgendwie selber. Ich spring von Thema zu Thema, weil ich nicht so 100% weiß, was ich sagen soll.
Ja, aber das Thema ist, also, das ist die erste Meisterschaft, die ich den Bayern tatsächlich gönne, weil es an Drama halt nicht mehr zu überbieten war. Also, du schießt in der 89. Minute dieses Tor, um dich zum Meister zu krönen. Das musste der erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und es hätte ja fast noch einen Twist and Turn gegeben. Du hast gesagt, du hast dieses Spiel noch nicht gesehen. Aber dann gibt es einen Einwurf an der linken Eckfahne und es schwebt Malaga über Dortmund. So, der Ball kommt in die Mitte, dann ist es Niklas Süle, ist der neue Felipe Santana, ist mir egal, Innenverteidiger, der eine Bude macht, in der 90. plus 6. Es waren 5 Minuten angezeigt und dann pfeift er das Ding nochmal an. Und dann wird nach vorne gejallert. Und dann sind da tatsächlich 10, gefühlt 15 Mann im Strafraum. Und dann kommt dieser lange Ball nochmal. Alle steigen hoch, aber irgendwie kriegt niemand so richtig diesen Ball. Dortmund kann den nicht festmachen. Mainz klärt den raus. Ding ist durch. Aber wir waren halt so kurz davor, dass es hier in der 90. plus 8 dann nochmal den Twist und Turn gibt. Und da hat Bayern nämlich auch schon gefeiert. Da haben wir dann auf die Meisterkonferenz umgeschaltet. Und dann sagte der Kommentator beim Bayern-Spiel, ich weiß nicht mehr, wer es war, also ich weiß nicht, welchen Streaming-Anbieter die haben, aber wir spielen noch. Also die Bayern feiern hier schon, als wären sie Meister, weil die sind schon in die Kurve gerannt und haben sich als Meister feiern lassen. Ja. Sadio Mané rennt mit der Schale in die Kurve, weil er ja derjenige ist, der den größten Anteil an dieser Meisterschaft hat, anstatt einem Jamal Musiala, aber naja, ist nicht meine Sache. Und dann gibt es diesen langen Ball. Und ich habe kurz den Atem angehalten. Also ich habe mich wirklich dabei erwischt, wie ich nicht geatmet habe. Wie ich so, nein, das passiert jetzt nicht. Das passiert jetzt nicht. Aber ja, dann ist der letzte Twist and Turn dann nicht mehr gekommen. Und wirklich in der Sekunde des Abpfiffs, in der Sekunde des Abpfiffs in Dortmund, kam eine Kicker-Push-Mitteilung. Kam diese Kicker-Push-Mitteilung. Keine Ahnung, kennst du dieses TikTok-Video von den Afrikanern, die hier vor der Kamera tanzen? Kahn und Bratzo raus. So habe ich mich dann ein bisschen gefühlt, dass die mir dann gesagt haben, dass Kahn und Bratzo jetzt tatsächlich raus sind. Ja, keine Ahnung. Also, das zeigt mir aber vor allem einfach wieder, dass du dich in München auf gar kein Wort mehr verlassen kannst. Also, dass es scheißegal ist, wer da vor der Kamera steht und was sagt. Es ist ein Scheißdreck wert. So, Julian Nagelsmann, nö, der sitzt fest im Sattel. Herbert Hainer, nach dem Leverkusen-Spiel, mit Julian Nagelsmann beenden wir diese Saison. 3 Tage später, gefeuert. Dann am Montag sagt Thomas Müller, ja, wir kümmern uns jetzt nicht um irgendwelche politischen Entscheidungen, wir werden diese Saison aufarbeiten und dann gucken wir mal, was passiert, aber wir fokussieren uns jetzt auf Sportliche. Am Arsch, Freitag, kriegt Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel gesagt, Kahn und Bratzo raus. Und dann auch am Freitag kriegen das Bratzo und Kahn mitgeteilt. Dann dieses Drama, dass Kahn nicht mal mitreisen darf. Im Doppelpass war es dann, glaube ich, dass jemand gesagt hat, ja, die hatten Angst, dass Kahn da vor der Kamera seinen Nachfolger verprügelt. War ja wirklich so die Aussage, dass die Angst hätten, dass es in Köln zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Oliver Kahn und seinem Nachfolger kommen könnte und er deswegen nicht mitkommen sollte. Da ist noch eine Menge aufzuarbeiten. Ja, aber dass du dir dann im Vorfeld diese Grube gräbst, finde ich halt schon wirklich ultra seltsam. Und ganz ehrlich, dass Herbert Hainer jetzt gesagt hat, nö, also Thomas Tuchel, der bleibt Trainer. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Es ist dann also irgendwie an Chaos nicht mehr zu überbieten. Und dann auch, also, es ist ja wirklich dieser Zeitpunkt gewesen. Im Nachhinein wird dann gesagt, ja, wir hätten es dann irgendwie auch schon Freitag veröffentlichen können. Aber dass man dann auch nicht in der Lage ist, ey, ich weiß, das ist ein großer Fußballverein und ich weiß, da sind irgendwie 28 Journalisten hinterher und jeder will irgendwie der Erste sein. Aber lass dir doch Meister werden und lass dann am Sonntag irgendwie einmal eine Pressekonferenz machen. Aber diese Absurdität, oder ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber zu sagen, du wirst ein Meister und in dieser Sekunde schmeißt du quasi deine gesamte Spitze raus, so wenn du jetzt mal Herbert Hainer rausnimmst, der irgendwie noch mit dabei sein darf. Das gab's ja auch noch nie. Und das ist also die nächste lustige Story aus dem Paulanergarten. Ich habe ja vorhin schon erzählt von dem kleinen Fauxpas, den es bei der Aufstellung gab. Natürlich hat der Stuttgarter Stadionsprecher auch dem BVB zum Meistertitel gratuliert, ne? Weil, also seines Wissens nach stand es in Köln 1-1, als das Stuttgarter Spiel dann durch war. Und dann wurde durchgesagt, ja, BVB, Glückwunsch, dass ihr es noch geschafft habt. Und dann, ich bin so gerade dann auf dem Weg dann auch irgendwann raus aus dem Stadion, höre ich dann nur so im Hintergrund, oh, ja, die Bayern haben das 2-1 gemacht, so, dann hier Glückwunsch FC Bayern zur Meisterschaft. Also, ich glaube, das ist ein letzter Spieltag, ein 34. Spieltag, den wir so, wahrscheinlich jetzt die nächsten 10, 15 Jahre nicht mehr so bekommen, weil, also, das kannst du ja nicht überbieten. Was willst du denn noch machen? So, also, natürlich, ja, so, der Super-GAU wäre, dass Dortmund dann in der 99. Minute das 3-2 macht.
Guck's dir an, es wäre fast passiert. Es wäre
ja, ich werd's mir gleich mal wirklich
angucken. Das war schon, es war ein Finale, wie du es nicht besser hättest skripten können. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, die Formel 1 hat in der Bundesliga angerufen und hat gesagt, wir brauchen neuen Content für Drive to Survive, weil die Formel 1 liefert gerade nicht. Könnt ihr mal was machen? Und die haben gesagt, holt mal Warsteiner Herb, wir machen da was. Ja, das war schon, war einfach krass und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das auch so miterleben durfte, weil es ist einfach heftig. So eine Geschichte, die erlebst du einmal und es war schön.
Und das vielleicht dann noch zum Abschluss zu diesem ganzen Meisterschaftsdrama. Der BVB hat trotzdem irgendwie gewonnen und das hört sich jetzt dumm an, aber ist ja dann immer, wie gehst du mit solchen Niederlagen um? Und da hat Dortmund schon wieder bewiesen, so die wissen schon, was sie machen. So, dass dieses Stadion dann irgendwie noch eine Stunde später komplett voll ist und dass dann gesungen wird und du hast einen Terzic, der heult und du hast eine gesamte Mannschaft, die irgendwie halt so. Das ist was Besonderes. Und natürlich hätten die alle gerne diese Schale irgendwie bekommen. Es ist einfach dann auch dieser Umgang und diese nach Außenstellung, ne, wie du es dann von außen wahrnimmst. So in Bayern oder in München verlassen dann in der 80. Minute, wenn du 3-1 gegen Leipzig hinten liegst, irgendwie wieder zigtausender Stadion und da stehen dann am Ende vielleicht jetzt, ich glaube am Sonntag, 10.000 auf dem Marienplatz. Das ist in Dortmund was anderes und ich wünsche mir und ich glaube, dass der BVB dann irgendwie hoffentlich in den nächsten Jahren dann endlich auch mal Meister wird, so, ey, bricht mir das auch schon wieder das Herz für Marco Reus, der ist jetzt 2012 in diesem Verein und schafft es einfach nicht, irgendwie diese Karriere auch mal mit einem Titel zu krönen, ne? Weil 2014 nicht dabei gewesen, also Weltmeister eigentlich hätte werden müssen, aber dann verletzt gewesen, Champions League hat er nicht geschafft, Meisterschaft ist jetzt, weiß ich nicht, das x-te Mal irgendwie so knapp vorbeigeschrammt, so, auch diese Edin Terzic-Storyline, ne? Das DFB-Pokalfinale damals noch als Fan in der Kurve verfolgt und jetzt stehst du genau vor dieser Kurve und heulst einfach wie ein Schlosshund, weil du so dicht dran warst an diesem riesen Meisterschaftsding. Und nochmal, der BVB hat's einfach nur selber verspielt. So, du musst nicht nach Köln gucken, du musst auch nicht nach München gucken, du musst zu Hause Mainz schlagen. So, und das werden die auch alle selber wissen. Trotzdem einfach nur nochmal zum Abschluss. Ich glaube, der BVB ist da trotzdem irgendwie gut rausgekommen und hat dann trotzdem auch irgendwie nochmal den Kopf oben gehabt.
Ja, und für alle anderen Bundesliga-Themen muss ich gerade dann einfach mal ein bisschen Werbung machen. Da hört in meinen anderen Podcast rein. Wir haben Samstagabend direkt aufgenommen nach dem Bundesliga-Finale. Aber ja, hier haben wir tatsächlich.
Wir müssen noch kurz Bochum machen.
Ja. Also ein, zwei Themen müssen wir auch noch anreißen. Du redest über einen heulenden Terzic und da muss ich größten Respekt aussprechen an Sebastian Polter, der mit dem FC Schalke 04 abgestiegen ist, wo ich aber wirklich heftig finde, der Junge ist im Sommer gekommen. Der ist wirklich Sommer 2022, 2023 zum FC Schalke 04 dazugestoßen und dann steigt er jetzt mit denen dramatisch am letzten Spieltag ab und dann steht er vor der Kamera und weint. Der kriegt seine Tränen nicht mehr zurückgehalten, weil er sagt, ja, nee, ich bin einer, wenn es kaputt geht, dann will ich auch dabei helfen, das aufzubauen und schluchzt dann halt wirklich und kriegt sich überhaupt nicht mehr eingefangen. Und da muss ich sagen, heftiger Respekt davor. Also, dass der es halt wirklich so, diesen Verein so lebt, zeigt halt auch einfach, was Schalke über diese Saison geworden ist. Und sie haben viel falsch gemacht, sie steigen völlig verdient ab nach der Hinrunde, haben es in der Rückrunde nicht mehr zurechtbiegen können. Aber auch wenn viele Leute sagen, dass finanziell dieser Abstieg ein bisschen schmerzhafter ist als der vor 2 Jahren, die Fans verzeihen den viel, viel mehr.
Es ist genau das eingetreten, was ich gesagt habe. Schalke holt 4 Punkte aus diesen letzten 4 Spielen und dann reicht's eben nicht, weil du gegen Bayern und weil du gegen Leipzig spielst. Aber das ist dann okay. Wie du gerade gesagt hast, du verlierst in der Hinrunde und natürlich diese ganze Stimmung ist eine komplett andere wie beim ersten Abstieg. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Konsens, der da rausgeht. Ich finde es absolut ein Schwachsinn, wenn man sagt, irgendwie ein Abstieg kann einen Verein reinigen. Und Schalke wird nicht durch diesen Abstieg gereinigt, Schalke wird durch diese Rückrunde gereinigt. Weil das ist, glaube ich, schon was Besonderes, was da jetzt entstanden ist, ne? Dass du dann auch in Leipzig einfach 4-2 verlierst, was, ey, habe ich mir angeguckt, ne? Weil es dann auch irgendwie relevant war für den VfB. Schalke kann dieses Spiel gewinnen. Also Schalke spielt in Leipzig richtig guten Fußball und Schalke spielt die letzten 6, 7, 8, 9, 10 Wochen richtig guten Fußball. Und ist dann vielleicht, ey, am Ende ist Schalke kein Absteiger für mich, also rein sportlich gesehen, weil sie eigentlich zu gut sind für diese zweite Liga, was man jetzt in dieser Rückrunde gesehen hat. Sie haben sich einfach schon in der Hinrunde verbaut, aber trotzdem ist auch da, wir haben gerade über das Besondere beim BVB gesprochen, das gibt's auch auf Schalke und irgendwie ist es dann, es ist fast tragisch, was dieser Ruhrpott durchleben muss. Also zum Glück gibt es auch irgendwie Bochum, die dann halt feiern können, aber Dortmund im Tal der Tränen, Schalke ist abgestiegen und Bochum darf zumindest irgendwie noch feiern, ne? Und da geht's ja dann auch weiter. Die haben ein Heimspiel gegen Leverkusen. Natürlich haben sie Glück, dass Leverkusen irgendwie 80 Minuten Unterzahl spielen muss. Und trotzdem hat sich auch der Verein irgendwie verdient, in der Liga zu bleiben, weil es ist nicht selbstverständlich, dass du Bochum dann in so einem Do-or-Die-Spiel mit 13-0 vom Platz schickst, so. Stuttgart hatte genau das gleiche Do-or-Die-Spiel und schafft es nicht, ein fahriges Hoffenheim zu schlagen. Deswegen, auch wenn es in meinem Fall echt wehtut, so, du musst GG und Glückwunsch an Bochum sagen, weil die waren vor der Saison auch als Absteiger Nummer 1 irgendwie, also da hat ja jeder drauf geschaut und hat gesagt, ja gut, für Bochum wird es dann diese Saison nicht mehr reichen, nachdem das ja schon im letzten Jahr irgendwie knapp war. Aber am Ende werden wir eines Besseren belehrt.
Ja, definitiv. Also gewinnen ihr Spiel dann halt auch furios gegen Bayer Leverkusen unter freundlicher Mithilfe von Amina Adli. Also,
das ist auch also die Szene, Bruder. Danke für gar nichts.
Dieser Sieg wurde euch präsentiert von Amina Adli Airlines und generell der unfairen Bayer Leverkusen-Truppe, die es geschafft haben, sich auf Platz 1 der Unfairness-Tabelle zu treten durch 70% Beteiligung von Piero Hincapié und Amina Adli, weil 10. Minute, Amina Adli kriegt einen leichten Zupfer und denkt sich in Zeiten von Videobeweis, das ist jetzt eine richtig gute Idee, dass ich ihm mit einem Kung-Fu-Tritt in den Arsch trete. Also wirklich mit Vollspann nimmt er seinen Gegner da Volley von hinten. Und da denke ich mir wirklich, was geht in deinem Kopf vor, Junge? Hast du denn deine letzten 3 Gehirnzellen weggesoffen oder was? Weil, ey, du kannst doch nicht sagen, es wird sich... Der Schiedsrichter sagt am Anfang, das ist gelb. Adli denkt sich, puh, Glück gehabt. Nein, natürlich nicht. Der weiß doch, dass da in Köln drauf geguckt wird. Was geht in seinem Kopf vor, dass der dieses Spiel in der 10. Minute wegwirft? Weil, Newsflash, für Leverkusen ging es auch um eine ganze Menge. Und die hatten eine ganze Menge Glück. Da kann wirklich nach bodenlos. Berlin mal eine Kiste Bier geschickt werden, dass die Hertha es geschafft hat, Wolfsburg aus Europa rauszuhalten.
Das ist fast wirklich mit das Bodenloseste, dass Leverkusen nach diesem Spiel tatsächlich nur international spielen darf. Weil du sprichst ja an, ne? Also für Leverkusen ging es wirklich nur um was. Die müssen eigentlich in Bochum gewinnen, wenn Wolfsburg mal seine fucking Hausaufgaben gemacht hätte und gegen eine abgestiegene Hertha zu Hause gewinnt, was die aber auch irgendwie nicht hinbekommen haben. Aber dann also nach 8 Minuten so dumm zu sein und dann, ich kann dir mal die Torjäger von Bochum einmal vorlesen. Kevin Stöger, Philipp Förster, Takuma Asano, rat mal, wo alle 3 gespielt haben.
Stuttgart.
Ey, herzlichen Glückwunsch. Hey, so, in Stuttgart haben sie natürlich nichts geschissen bekommen. So Philipp Förster, Fußballgott. Er hatte wirklich Spiele dabei, wo du gedacht hast, ja Bruder, ich weiß nicht, was du hauptberuflich machst. Natürlich schießen die 3 jetzt Stuttgart in die Relegation.
Fairerweise hat ein Philipp Kostic auch mal bei euch gespielt und hat da nichts gerissen. Und jetzt spielt er bei Juve.
Das stimmt. Ja, die guten alten Zeiten. Aber nochmal, also ich will Leverkusen muss geblamed werden, weil Leverkusen war wirklich bodenlos. Diese waren die einzigen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. So, alle anderen Teams haben irgendwie durchgezogen, obwohl es um nichts mehr ging. Leverkusen hat sich einfach gedacht, gut, ohne mich. Aber ja, ey, das soll nichts von Bochum wegnehmen. Du musst dieses Spiel trotzdem erstmal gewinnen. Und die haben sich wirklich verdient. Und ich freue mich vielleicht dann hoffentlich, wenn Stuttgart dann auch die Klasse gehalten hat, dass Bochum nächstes Jahr auch nochmal erste Liga spielt.
Ja, und ich muss ja sagen, ich habe die letzten Wochen sehr große Stücke auf Bayer Leverkusen gehalten, aber die haben sich echt geschafft, in den letzten 4 Spielen die Saison so wegzuwerfen. Ne? Also die haben halt wirklich sich versucht, aufs Euroleague-Halbfinale zu konzentrieren, haben da auch eine bodenlos schlechte Performance abgeliefert. Also wir haben das Spiel ja zusammen geguckt, zumindest mal die zweite Halbzeit, und da war schon relativ wenig Wille zu sehen. Und dann jetzt dieses letzte Spiel mit Amina Adli. GG, sie werden darauf hoffen, dass Frankfurt dieses Pokalspiel verliert. In Leverkusen ist man plötzlich großer RB Leipzig-Fan, weil Frankfurt hat jetzt auch eine geile Ausgangslage. Ne? Die sind auf dem 7. Und wenn sie das Pokalspiel gewinnen, wenn sie den Pokal gewinnen, spielen sie direkt Euroleague. Wenn sie das Pokalspiel verlieren, dann spielen sie Conference League Quali. Danke für gar nichts. Also die haben große Motivation, das Ding zu holen.
Ja. Und ich habe aber, glaube ich, irgendwo gelesen, dass Gulaschi meinte so, nee, für Leipzig bin ich nicht. Das kann ich nicht mit meinem Fußball-Ethos vereinigen.
Gulaschi, der spielt für Leipzig.
Radetzky natürlich. Der Gulaschi wäre komisch, wenn er sagt, nee, also für Leipzig bin ich nicht. Das kann ich.
Ich habe einen Kreuzbandriss, Bruder, ich bin raus. Also ich bin jetzt sowas von Frankfurter, ihr Pisser.
Radetzky natürlich, ja.
Nee. Ja, okay. Na gut, dann würde ich mal sagen, Deckel drauf, Strich unter diese Bundesliga-Saison, die wirklich episch viel Spaß gemacht hat. Und wir haben aber noch wirklich ein geisteskrankvolles Wochenende gehabt, was sehr, sehr viel Sportdrama innegehalten hat. Und wir haben am letzten Mittwoch ein bisschen drüber geschnackt, bevor du deine Grafikkarte kaputt getreten hast. lass uns Eishockey machen, weil...
okay, ich dachte gerade kurz, wo geht deine Brücke hin? Wir müssen, einen Fußballtag müssen wir noch machen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber bei der ganzen kranken Scheiße, die in der Bundesliga und in der zweiten Liga passiert ist, so, wir müssen kurz über den VfL Osnabrück reden, die es schaffen, ja, in der 90. also in der 94. Minute das 1-1 zu machen, in der 96. Minute das 2-1 zu machen, diesen Sieg brauchen, um aufzusteigen in einem geisteskranken Aufstiegsfinale in der dritten Liga, wo 7 Mannschaften am Ende noch hoch konnten. Ja. Und Osnabrück, schafft sich das eigene Fußballwunder zu Hause gegen die zweite vom BVB. Das war irgendwie auch nochmal kurz nennenswert.
Ja, und vor allem, also wenn wir dann in der dritten Liga sind, müssen wir auch kurz erwähnen, dass der SV Elversberg einfach einen fucking Durchmarsch geschafft hat aus der Regionalliga in die zweite Liga. Und das ist halt absolut heftig. Also normalerweise redest du halt darüber, dass die Viertliga-Aufsteiger ja sowieso schon eine schwere Zeit haben, um überhaupt in die dritte Liga zu kommen. Und dann haben sie meistens auch einfach nicht den Kader, aber Elversberg marschiert da einfach durch. Sie haben am Anfang der Saison Bayer Leverkusen aus dem Pokal rausgehauen. Das ist ein kleines Märchen, was sie da schreiben. Und dürfen dann jetzt Zweitliga-Fußball spielen. Der zweite Aufsteiger wäre eigentlich der SC Freiburg 2 gewesen, die aus Gründen nicht hoch dürfen. Und von daher, darf der dritte dann mit dem VfL Osnabrück hoch und Wien Wiesbaden geht in die Relegation gegen Arminia Bielefeld. Also
die auch das, schon wieder offen. Also hier Kollege Wien Wiesbaden, die auch wieder für 5-6 Minuten dachten, sie wären aufgestiegen. Ne?
Ja. Genau.
Auch das die waren das, ja, das war ja quasi ja. das 1-1 Gleiche, was der HSV gemacht hat. Auch die waren schon alle auf dem Platz und auch da wurde wieder vom Stadionsprecher gratuliert. Und deswegen nochmal zu diesen ganzen Platzstürmen, weil ich das auf Twitter oft gelesen habe. Wenn man in so einem Stadion ist, so man hat da kein LTE-Netz, ne? Und man kriegt das dann nicht so richtig mit. Und natürlich verlässt man sich dann drauf, wenn ein Stadionsprecher sagt, jo, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, so, dann ist mir das doch scheißegal, was mein Handy sagt, so. Dann denke ich, okay, wenn der das sagt, dann wird das auch schon so sein. Und dann denkst du in dem Moment auch nicht nach, weil dann irgendwie Leute gesagt haben, ja, das ist jetzt hier eine Karma-Schelle, ne? Weil die denken schon, sie sind aufgestiegen und jetzt geht's in die Relegation. Nee, die können da am allerwenigsten dafür. Du nimmst die Infos irgendwie mit, die du bekommst. Und dann kannst du da niemandem einen Vorwurf machen, wenn der sich freut.
Ja. Ja, das stimmt. Aber es war auf jeden Fall unfassbar viel Drama geboten jetzt hier in den letzten 72 Stunden. Und ich kann nur sagen, deutscher Fußball, ich ziehe meinen Hut vor dir. Ich habe mich dieses Wochenende wieder mal in dich verliebt.
Ja, und wir brauchen einen neuen Spruch, weil früher hast du ja irgendwie immer gesagt, zweite Liga, jetzt fährst du nach Sandhausen und nach Heidenheim. Die einen spielen jetzt Dritte, die anderen spielen jetzt Bundesliga. Aber hier dieses Elversberg-Thema ist ja vielleicht dann auch ganz passend. Gut, und damit können wir dann wirklich einen Strich unter den Fußball machen.
Vielleicht auch einfach nach Stuttgart und Hannover. Wir können ja mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ja, aber wir haben darüber geredet, dass die Bundesliga verdammt cool ist. Und weißt du, was noch verdammt cool ist?
Nee, den gebe ich dir nicht. Den gebe ich dir
gut.
nicht.
Ja. Ist gut. Eine verdammt coole Performance haben die deutschen Jungs auf dem Eis gemacht. Also wirklich eine geisteskranke WM gespielt. Wir haben darüber gesprochen, dass sie ein sehr, sehr schwieriges Auftaktprogramm gehabt haben und sich dann eben halt diese Nationen Schweden, Finnland, USA nicht haben durchsetzen können gegen die Schweiz. Du kannst uns ja vielleicht nochmal kurz abholen, was wir eigentlich letzte Woche Mittwoch besprochen hatten. Fangen wir bei der Schweiz an. Fangen wir beim Spiel gegen die Schweiz an.
Ja, und auch, also da werde ich jetzt auch wieder ehrlich sein, so, es gibt diesen Podcast nicht, aber ich habe felsenfest behauptet, dass Deutschland gegen die Schweiz rausgehen wird, weil die Schweiz bis dato auch wirklich ein gutes Turnier gespielt hat. Quasi
stand
jedes.
Ich auch dagegen, ne?
Also ja, du hattest, also was Eishockey angeht, hattest du wieder einen guten Take.
Deine Hot Takes sind scheiße.
Ja, willst du mir jetzt wieder damit kommen, dass du 18 Takes irgendwie in den Ring wirfst und wenn dann mal zwei aufgehen, dann bist du wieder der Große. Aber den gebe ich dir.
Ich bin gespannt, wie viele Takes du mir in den letzten Wochen vorwerfen willst. Also da war jetzt gar nicht so viel dabei.
Ja, dass Bayern auch wieder Meister wird, ist ja gut. Wir haben jetzt genug über Fußball geredet.
Ja, ist gut. Nee, aber die Schweiz hatte ein unfassbar gutes Turnier gespielt bis dahin. Also die sind mit 6-0 durch die Gruppe gegangen und haben dann das letzte Spiel, war es Estland, das sie gebottelt haben?
Also ja, das haben sie gefroht, aber das mussten sie dann auch nicht mehr. Also die Schweiz hatte bis dato jedes Spiel, was sie gewinnen wollten, haben sie gewonnen. Und deswegen dachte ich auch eigentlich, dass das eine Nummer zu groß ist fürs deutsche Team. Deutschland gewinnt dieses Spiel gegen die Schweiz mit 3-1 und danach... Ja, wirklich gut. Und danach kommt dann dieses epische Halbfinale gegen die USA, was du dann auch nochmal irgendwie ziehst. Und am Ende ist dann Kanada im Finale eine Nummer zu groß. Aber auch da spielen sie lange richtig gut mit. Also ich habe nur die Highlights gesehen, aber ich glaube, sie kommen quasi, also sie führen ja. Und am Ende macht dann Kanada irgendwie noch ein, zwei Türchen zu viel. Sie verlieren dieses Finale mit 5-2, aber trotzdem, Mann. Also die Eishockey-Jungs schaffen es dann auch immer wieder, ne? Weil ich erinnere mich an dieses Olympia-Wunder, wo sie dann am Ende Silber holen und auch super nah dran sind an Gold. Also sie schaffen es dann irgendwie immer wieder, so diese kleinen Märchen bei diesen Turnieren zu schreiben.
und schreibt mir nächstes Olympia nicht ab. Also dadurch, dass wir es jetzt ins Finale geschafft haben und wirklich nicht das Finale verloren, sondern Silber gewonnen haben, das muss man den Jungs attestieren, weil die ein krank gutes Turnier gespielt haben, was niemand von denen erwartet hatte. Am Anfang alle über dieses Ausbleiben von Leon Dreiseitel geredet. Ja, das hat der Mannschaft verdammt gut getan, weil die haben, das hatten wir ja damals auch schon gesagt, die haben zusammen einfach unfassbar guten Eishockey gespielt und sie haben diesen Dreiseitel nicht gebraucht. Klar hätte ein Leon Dreiseitel diese Truppe nicht schlechter gemacht, aber schlussendlich ist diese Last dann halt auf ein paar mehr Schultern verteilt worden. Und ja, einem Leon Dreiseitel wurde in den letzten Jahren so ein bisschen hinterher gesagt, er hätte keinen Bock auf diese deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Das glaube ich jetzt noch nicht. Also er ist ja einfach einer der fucking besten NHL-Spieler.
Er ist einfach zu gut. Einfach zu gut, weil er spielt zu lange in den USA. Die Saison geht für ihn zu lange, weil er einfach immer Playoffs spielt. Und dann kann doch niemand dem Jungen irgendwie andichten, so die Nationalmannschaft würde nicht jucken. Das ist ja dann auch immer bei den ganzen NBA-Spielern so. Schröder hat jetzt bewiesen, dass ihm die Nationalmannschaft sehr am Herzen liegt. Aber wenn du eine ganze Saison einfach in den USA spielst, wo die Intensität dann auch nochmal eine andere ist und wo einfach auch das Level nochmal ein anderes ist, dann bist du auch einfach nicht in der Lage und hast dann auch einfach keinen Bock. Und das ist okay, deinen Urlaub für eine Nationalmannschaft wegzuschmeißen. Und das kann ich 100% nachvollziehen. Und man hat ja gesehen, so, sie brauchen Dreiseitel nicht. Und auf der anderen Seite, Spoiler Alert, die ganzen Kanadier und Amerikaner spielen auch nicht mit ihren NHL-Stars. So, deswegen ist es dann auch irgendwie passend.
Ja, und ich meine, gut, da muss man ja auch trotzdem sehen, dass Deutschland halt noch keine Eishockey-Nation ist. Wahrscheinlich ist auch nie in diesem Stile wird. Aber ja, wenn wir dann halt so eine NHL-Stars haben, und wir hatten ja ein paar dabei, mit Mo Seider, mit JJ Paterka, der dann am Ende auch der beste Scorer geworden ist, dann wächst da gerade, glaube ich, was zusammen, wo perspektivisch dann zumindest mal auf Olympia ein Leon Dreiseitel und ein Philipp Grubauer auch Bock haben werden. Also 2026 wird da schon drauf geschielt, dass wir dann in voller Mannstärke anreisen und dass dann halt ein Dreiseitel dabei ist, dass dann ein Grubauer dabei ist. Und wenn die dann auch mal eine Vorbereitung mitspielen, dann kann das was Heftiges werden. Also wir haben jetzt schon gesehen, was diese deutsche Nationalmannschaft kann. Mo Seider stellt sich danach ins Interview und sagt, yo, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier in so einer Position gewesen sind. Das glaube ich auch, weil das macht Bock, den Jungs zuzugucken. Und du hast auch gesehen, die brennen dafür. Die haben wirklich viel Bock darauf. Können wir auch mal übrigens kurz darüber reden, wie geil dieses Verlängerungsformat ist, dass du einmal 10 Minuten kriegst, bevor es ins Shootout geht, und da wird dann 3 gegen 3 gezockt, was halt so einen heftigen Unterschied macht, ob du jetzt 5 gegen 5 auf so einem Riesenfeld spielst oder dann 3 gegen 3. Und das, muss ich sagen, bockt so unfassbar unnormal, ne? Es ist einfach nur krank.
Ja, du siehst ja dieses Tor, ne? Also das Tor gegen die USA fällt in der Verlängerung, und es ist so ein bisschen immer, also es ist nicht dieses klassische Eishockeyspiel, wo es dann auch wirklich hin und her geht, sondern so diese eine Mannschaft bekommt quasi den Ball und sie kriegt dann diesen einen Angriff, also so ist es ja dann quasi, und wenn du den machst, dann ist es gut, und wenn du den nicht machst, dann darf die andere Mannschaft einmal angreifen, ne? Weil so ist ja irgendwie dieses, also es ist ja nicht mal wirklich groß taktisch geprägt in dieser Verlängerung, sondern es ist quasi dieses, jo, Visier runter und dann einfach Jalla nach vorne. Und auch dieses Tor, Mann, dieses 4-3 gegen die USA, ist das ein heftiger Abschluss gewesen. Also nimmt sie ja quasi die Scheibe und geht dann einmal über links durch und nagelt den dann ins Kreuzeck. Deswegen, also ich bin großer Fan von diesem Verlängerungsformat. Ich finde Golden Goal, finde ich kacke, weil beim Fußball kannst du es auch irgendwie nicht so wirklich anwenden, dieses, weil da spielst
Golden Goal, aber dann 6 gegen 6?
Ja, aber du kannst ja nicht 6 gegen 6 aufs Großfeld spielen.
Ne? Doch, kannst du. 6 gegen 6 auf Großfeld und unbegrenzte Wechsel, weil das war ja auch so ein Thema. Du kannst da ja unbegrenzt wechseln im Eishockey, und du hast wirklich gesehen, sobald einer mal die Scheibe gesichert hat, haben die anderen sofort durchgewechselt. Also da war wirklich in jedem Angriff waren 7 verschiedene Leute beteiligt, und das, obwohl nur 3 auf dem Feld stehen. Das fand ich allein halt schon mega cool. Das auch einfach zu sehen, das ist dann so für mich so ein bisschen Hallenturnier von früher. Okay, Bank, du bist jetzt eingewechselt, du gibst 2 Minuten Vollgas und dann gehst du runter, und nach diesen 2 Minuten war ich tot.
Ja, also natürlich.
Nach diesen 2 Minuten konnte ich mich nicht mehr bewegen, und das hat dieses Format ein bisschen, und da macht der Eishockey wirklich einiges richtig, weil ich hatte mich da jetzt letztens nochmal mit meinem Handballdozenten drüber unterhalten, wo ich gleich übrigens auch noch News verbreiten kann, dass er bei den Kölner Haien mal im Stadion war und er gesagt hat, yo, ich hab hier Bock, ich erzähle nicht die fiesen Details, weil es ist darauf zurückzuführen, aber er sagte dann, wir wollten hier dann einfach pro Drittel ein Bier trinken, und am Ende wurden es dann 7, weil es ist dann halt einfach nochmal Verlängerung gespielt worden, nochmal Verlängerung. Damals war es dann halt einfach, okay, wir spielen nochmal 20 Minuten, und wenn kein Sieger da ist, dann spielen wir nochmal 20. Du kommst nach Mitternacht aus dieser Halle raus, es ist wirklich nichts passiert über die letzten 15 Stunden, und da muss ich sagen, macht der Eishockey wirklich einiges richtig, was am Ende des Tages ganz cool ist. Also, es sind halt dann Neuerungen, die auch fannah sind. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Safe. Also, und der Sport wird irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass der Sport nie wirklich also massentauglich ist, aber ich finde es immer noch zum Gucken, keine Ahnung,
es
schwierig.
Ist scheiße.
Ja, im Fernsehen ist es einfach schwierig zu schauen, weil ja, ich habe schlechte Augen, aber ich würde, glaube ich, auch mit super guten Augen diesen Puck nicht die ganze Zeit sehen. Und das Ding ist dann halt auch.
Du kannst es nur auf Sport 1 gucken und Sport 1 empfängst du nur in Standardqualität und nicht mal in HD.
Ich wollte gerade sagen, und der Internetstream von Sport 1 läuft höchstens in 480p und dann ist ja auch, also dieses Tor gegen die USA. Also ich sehe ja quasi nicht live, wie der Puck da reingeht, sondern ich kriege erst die Reaktion der Kommentatoren mit und dann checke ich, oh, okay, ist gerade ein Tor gefallen und wir spielen jetzt Finale, weißt du? Ja. Und das nimmt natürlich immer ein bisschen was von dem Sport weg, wofür der Eishockey ja nichts kann, ne? Also du musst Eishockey ja mit diesem kleinen Puck spielen, weil wenn du es mit einem großen Ball spielst, dann macht der Sport nicht mehr so viel Sinn.
Mit einem großen Ball und Autos auf große Tore. Wir spielen Autoball.
Autoball auf Eis. Es gab ja mal hier dieses Eisfußball von Raab, Mann. Das ist eigentlich kacke. Warum gibt's das nicht mehr? Das fand ich wirklich ein geiles Format. Wo du dann so Promis hattest, die dann quasi also in Eishockey-Montur auf Eisfußball gespielt haben. Das hat auch funktioniert.
Mit Bowling-Shoot.
Stefan, wo bist du? Stefan, mach doch mal wieder was hier.
Nee, weil Trimax wollte es ja, aber...
Ja, und dann hat Stefan hier verklagt und gemeint, so von wegen, das ist mein Format. Das ist wirklich ein Asimov von Stefan Raab. Stefan Raab ist ein guter, aber das ist unnötig.
Ja, und vor allem zu Unrecht. Also Trimax hätte dann ja auch recht bekommen, aber du musst halt erst auch mal gegen Stefan Raab und seine Ende
auch nicht,
oder in welcher Firma bist. Da musst du erst mal in Rechtsstreit gehen, weil was der für hochbezahlte Anwälte da hinter sich setzen hat... Ja,
wollen wir nicht wissen.
Ob ich dagegen vorgehen würde. Aber Strich drunter, Deutschland hat die Eishockey-Nation auf jeden Fall stolz gemacht. Viele Leute, die auch mal wieder Eishockey geschaut haben, wo im Vorfeld vielleicht gar nicht auch so ein Hype drum gemacht wurde, weil ich bin auch der Meinung, das ist vielleicht schon noch was Eishockey falsch macht. Es wird zu oft WM gespielt. So, dein Sport wird nicht besser, wenn du jedes Jahr eine WM spielst. Das macht der Handball genauso falsch. Es ist genauso kacke, dass du jedes Jahr dann irgendwie eine Euro oder eine WM hast und keiner weiß, okay, ist jetzt eigentlich Europameisterschaft, ist jetzt WM. Und Eishockey ist ja wirklich jedes Jahr im Sommer Weltmeisterschaft. Und bei allem Respekt, das ist es nicht.
Nö, aber also es gibt ja ein Szenario, wo wir das auch bald im Fußball haben. Also dann nicht jedes Jahr Weltmeisterschaft, aber so in den nächsten 20 Jahren, wie realistisch ist es, dass alle 2 Jahre Weltmeisterschaft und dann alle 2 Jahre auch Euro sind? Ne? Und dann bist du ja genau bei dem Rhythmus.
Ja, das macht's nicht besser. Und dadurch macht sich der Sport kaputt, weil so eine Weltmeisterschaft im Fußball ist sie so viel wert, weil sie alle 4 Jahre stattfindet. Jeder Profiathlet wird dir sagen, außer vielleicht Cristiano Ronaldo, weil er es nie gewinnen wird, dass die Weltmeisterschaft einen größeren Stellenwert hat als die Champions League. So, die Champions League ist der größte Pokal, den du im Clubfußball gewinnen kannst und kommt mir jetzt nicht mit Conmebol Libertadores oder Asienmeister oder was auch immer. Es ist die fucking Champions League. Das ist der größte Wettbewerb, den es im Clubfußball gibt. Und es ist ein großes Ziel für alle Leute, diese Champions League mal zu gewinnen, aber die Weltmeisterschaft hat einen höheren Stellenwert, weil es nochmal viel schwieriger ist, die zu gewinnen. Und eben weil sie halt nicht jedes Jahr gespielt wird. Und deswegen finde ich so ein bisschen schade, dass da jetzt im Fußball diese Bewegung auch herrscht. Lasst den Fußball so, wie er ist und andere Sportarten könnten sich daran vielleicht mal ein Beispiel nehmen, dass dieses Turnier halt einfach so wertvoll ist, weil es nicht so oft gespielt wird.
Strich drunter.
Punkt. Ich habe noch 2 Themen offen. Wir können die NBA auf jeden Fall nicht unberührt lassen, weil wir hatten uns letzte Woche eigentlich darüber unterhalten, wie heftig die Celtics jetzt gerade choken. Standen bei einem 0-3 und haben sich jetzt irgendwie noch in Game 7 gerettet, wo ich immer noch nicht ganz verstehe, wie die das eigentlich gemacht haben. Dann lass uns damit anfangen. Wir müssen auch gleich noch kurz über LeBron reden, weil das ist ja auch kaputt gegangen.
Stimmt, wir hatten eigentlich einen guten LeBron-Take, ne? Aber das gibt es alles gar nicht mehr. Wir fangen erst an mit dem Celtics-Spiel, weil ich weiß nicht, hast du es gesehen oder hast du zumindest die letzten Minuten gesehen von diesem Spiel 6 in Miami?
Ich habe mir nochmal die Highlights angeguckt und war auch relativ beeindruckt, dass die Heat sich halt nicht haben abwimmeln lassen. So, die Celtics wollten eigentlich nichts anbrennen lassen, nehmen von vornherein dieses Spiel in die Hand, sind, glaube ich, 2 oder 3 Mal mit 10, 11, 12 Punkten vorne, aber die Heat kommen immer wieder zurück. Und dann gehen sie tatsächlich auch in allerletzter Sekunde nochmal in Führung. Die Celtics kriegen den Ball nochmal zurück mit 3 Sekunden auf der Uhr. 2er gebottelt, aber wer war's da am Korb?
Also am Ende ist es Marcus Smart, der, glaube ich, so mit 1 Sekunde diesen 3er nimmt, ihn verwirft und dann kommt Derrick White angeflogen und tippt den Layup wirklich. also wirklich mit 0,1 Sekunden auf der Uhr rein und der Ball ist dann aus der Hand raus. Das ist dieses maximale Fotofinish, was du irgendwie in der NBA bekommen kannst. Und dadurch geht es jetzt eben in dieses finale Spiel 7 und bis dato hat es noch kein Team geschafft, in dieser Playoff-History ein 0-3 Rückstand umzudrehen. Und die Celtics, ey, haben ein Heimspiel, haben das maximale Momentum und trotzdem bin ich sehr gespannt. Also heute Nacht gibt's dieses finale Spiel 7, aber trotzdem, es gibt dann auch wieder diese Szene, wo Heat-Fans ihr Handy quasi schon wegwerfen, weil sie sehen, dass dieser Dreier nicht reingeht. Und denken, das Spiel ist durch und denken, die Miami Heat stehen im Finale, nochmal so kurzer Reminder, die sind dann 8 gesetzt in diesen Playoffs und haben mittlerweile die Bucks rausgehauen, ne, das war das beste Team, was irgendwie im Seeding im Osten unterwegs war und sind jetzt auch kurz davor, diese Celtics irgendwie noch aus dem Turnier zu nehmen. Und ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fluch von wegen, du bist 0-3 hinten und hast das noch nie durchgerockt, so, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Celtics jetzt diese Serie gewinnen, ist mittlerweile höher als 50%. Und hättest du mir das irgendwie vor einer Woche gesagt, als die Heat 3-0 vorne waren, hätte ich dir einen Vogel gezeigt und sagen so, ja, das ist einer von diesen Banks Hot Takes, die einfach, also die cool sein sollen, aber wirklich nichts mit der Wahrheit am Hut haben. Und das kann jetzt tatsächlich so kommen. Und das ist dann, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wort heute schon in diesem Podcast gesagt habe, aber auch das ist geisteskrank.
Ja, absolut. Also egal was passiert, es wird heftig, weil entweder es kommt halt ein 8-seeded Team in die NBA Finals, was auch das letzte Mal vor 24 Jahren passiert ist, oder es passiert halt das allererste Mal, dass in diesen Playoffs ein 0-3 rumgedreht wird. Und viele Leute haben die Celtics schon abgeschrieben, auch völlig zu Recht.
So, ja, weil sie auch schlecht waren.
Die Celtics waren wirklich nicht gut. Genau. Ja, also deren Auftreten hat einfach überhaupt keinen Bock gemacht, die ganzen Spieler, du hast den angemerkt, die haben keinen Bock mehr, also den hast du nicht wirklich angemerkt, okay, es geht hier gerade tatsächlich noch um die Finals und wir können das Ding gewinnen, die haben nach dem 2-0 aufgegeben und dann weiß ich aber auch nicht, wo diese Motivation plötzlich herkommt.
Ist ja das Ding, du führst, also die Heat führen 3-0 und haben dann dieses eine Heimspiel, ne, weil die NBA spielt immer zwei Spiele, also zumindest am Anfang zwei Spiele da und dann geht's immer im 1-1-Rhythmus hin und her. Und die Heat gewinnen beide Auswärtsspiele in Boston, wo du dir schon dachtest, wow, das hat in diesen Playoffs noch niemand geschafft. Dann gewinnen die Heat dieses dritte Spiel und haben dann quasi jetzt 4 Matchbälle. Und dann hast du quasi dieses wichtige vierte zu Hause, was du nicht gewinnst, dann die Celtics wieder zu Hause gewinnen und dann war Game 6 fast so ein bisschen, ne, der Knackpunkt, weil es war das letzte Heimspiel für die Miami Heat. Und die Celtics waren einfach dann da. So, und da kannst du dann auch wieder sagen, natürlich, am Ende gewinnen sie das maximal glücklich, weil es dann diese 0,1 Millisekunden irgendwie auf der Uhr sind. Aber du hast ja gesagt, so, die Celtics waren das gesamte Spiel über das bessere Team, ne? Und am Ende wird es halt nur spannend, weil Miami irgendwie nochmal rankommt. Aber wie gesagt, also für mich sind die Celtics jetzt mittlerweile wieder in der Favoritenrolle. Ich habe aber auch schon viel über die NBA dieses Jahr gequatscht und irgendwelche Favoriten zu Favoriten gemacht, die es dann am Ende doch nicht geschafft haben. So, das hat nichts zu heißen. Und trotzdem freue ich mich maximal heute Abend auf dieses Spiel. Wird es mir dann morgen komplett im Real Life geben und dann mal schauen, wer auf die Denver Nuggets im Finale trifft, die, wie gesagt, sehr über die Lakers quasi drüber gefahren sind. 4-0, einmal den Sweep durchgezogen haben mit den Los Angeles Lakers. Und die sitzen jetzt halt super entspannt auf der Couch und es ist was anderes. Die Celtics werden es wissen, es ist was anderes, wenn du aus einer 7-Spiele-Serie kommst und dein Gegner einfach ausgeruht in so eine Finals-Serie geht. Das war letztes Jahr schon so, wo die Warriors quasi der ausgeruhte Part waren und die Celtics über 7 gehen mussten. Und egal, wer dann jetzt kommt, und das habe ich auch schon letztes Mal im Podcast gesagt, den es jetzt ja leider nicht gegeben hat, die Nuggets sind für mich der glasklare Favorit auf den NBA-Title.
Ja, ich bin gespannt, was auch so ein Thema Rhythmus da mit denen macht und wie sie sich jetzt diese Woche fit gehalten haben, so rum, um den Fokus hochzuhalten. Aber klar, am Ende hast du mindestens mal zwei Spiele, um da auch wieder reinzukommen und dann Grind zu finden. Tendenziell schon. Und dass die Heat das Ding jetzt noch vielleicht aus der Hand geben oder zumindest mal das Game 7 zugelassen haben, das ist für die NBA halt auch einfach ein Gewinn. Weil wenn du jetzt wirklich gehabt hättest, die Lakers werden gesweept und die Heat gewinnen das Ding ja fast auch 4-0, dann hättest du halt anderthalb Wochen Pause dazwischen gehabt. Und wir hatten es letztes Mal auch schon, alle Playoff-Spiele, die können so ein bisschen gerückt werden. Und wenn die Leute dann nach 4-5 Spielen fertig sind, dann werden die Spiele halt vorgezogen. Das geht bei den Finals halt nicht. Also diese Finals, die sind ja im Terminkalender fest bombardiert, so wie Weihnachten. Die werden nicht nach vorne oder nach hinten transportiert. Und wenn du dann so ein Team wie die Lakers verlierst, die halt einfach unfassbar viel Strahlkraft mitbringen mit LeBron James, dann tut das der NBA sowieso schon Abriss, und wenn du dann jetzt noch eine Woche Pause gehabt hättest, das wäre verdammt schwierig geworden. Und dass du jetzt halt nochmal so ein Drama kriegst, so, keine Ahnung, im vierten Viertel, diese ganze Halle, die saß ja nicht mehr. Also die standen ja alle in diesem gesamten letzten Viertel, weil es an Drama nicht zu überbieten war. Führungswechsel eh und je. Also da gehen die Heat mal in Führung, gehen die Celtics mal in Führung, die Celtics ziehen wieder 5 Punkte weg, dann kommen die Heat doch wieder und der gehen in Führung mit halt diesem kranken Fotofinish. Das kannst du auch da wieder nicht besser schreiben und ist für die Basketballwelt aber, glaube ich, gerade auch ganz gut, weil es den Fokus auch mal wieder zurück in die USA bringt und weil die dann auch zeigen, yo, hier, es sind noch Finals und da kommt noch was ziemlich Geiles auf uns zu.
Ja, also ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch kurz auch mal über LeBron reden wollen. So, wir müssen es ja quasi der Vollständigkeit halber kurz mal erwähnen, ja. Weil LeBron nach diesem Nugget-Spiel dieses Interview hatte, wo er gesagt hat, ja, mal gucken, was ich nächstes Jahr mache. Mal gucken, ob ich denn zurücktrete. Und es ist so das erste Mal, dass LeBron James dieses Wort Rücktritt öffentlich auch wirklich in den Mund nimmt. Ich habe schon letzte Woche gesagt, dass ich mir sicher bin, dass er darüber schon häufiger nachgedacht hat. Aber natürlich ist das jetzt ein Step, das jetzt auch erstmal öffentlich quasi zu proklamieren. Ob er es dann durchzieht, ich glaube, da sind wir uns beide einig. Wir gehen fest davon aus, dass LeBron James nächstes Jahr noch NBA spielen wird, weil eben diese Storyline mit Bronny, also mit seinem Sohn, irgendwie noch so ein bisschen, also ist halt eine offene Geschichte. LeBron hat ja auch schon geäußert, dass es so sein größter Wunsch, dass er noch einmal mit seinem Sohn auf einem NBA-Parkett stehen will. Der braucht aber noch minimum 1-2 Jahre, bis er dann sich auch für den Draft anmelden kann. Deswegen.
Ja, und ein LeBron James geht nicht mit einem Sweep.
Der glaube ich auch nicht dran.
Geht nicht mit einem 0-4 nach Hause. Also vor allem nicht dann so kurzfristig. Ein Aaron Rodgers setzt sich auch nach jeder Saison 4 Wochen in seine Dunkelkammer und deutet an, dass er jetzt mit dem Footballspielen aufhören will. Der kriegt seine Abschiedstour. Und wenn diese Abschiedstour 2 Jahre dauert, also wenn er sagt, yo, ich mache jetzt übrigens noch bis 26 weiter, aber dann ist wirklich Schluss und ich möchte, dass ihr alle nochmal in die Halle kommt und mir alle nochmal applaudiert, das wäre halt auch LeBron. Also das würde ihm genauso stehen. Ja, und grundsätzlich, es ist noch nicht an der Zeit. Der hat in diesem, selbst als sie 0-4 verloren haben, hat er in einem Game 40 Punkte gescored.
Er ist auch einfach noch zu gut.
Zeigt ja auch einfach, ja eben, das zeigt ja, dass er dieses Niveau noch mitgehen kann. Klar, er wurde 1-2 Mal auch sehr respektlos abgeräumt, was auch grandiose Bilder produziert hat, aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Also klar, wir müssen uns allmählich mit diesem Gedanken anfreunden, dass die NBA demnächst ihren nächsten Superstar, vielleicht einen der größten, den es jemals gegeben hat, oder definitiv einen der größten, den es jemals gegeben hat.
Das vielleicht
den größten. Ja, dass der bald gehen wird, aber nächste Saison brauchen wir uns darüber noch keine Gedanken zu machen.
Nee. Und die Lakers werden nächste Saison auch nicht so schlecht sein, so. Wenn die diesen Kader irgendwie zusammenhalten können, so Anthony Davis, von dem muss ein bisschen mehr kommen, der quasi Non-Faktor war in dieser Serie gegen die Denver Nuggets, aber die Lakers werden nächstes Jahr schon auch irgendwie wieder ein Contender-Team auf die Beine stellen können und ich glaube nicht, dass sich LeBron das dann nehmen lässt, da nochmal mitzugehen, weil er jetzt gerade auch in diesen Playoffs bewiesen hat, so, dass er es eben mit 38 immer noch kann.
Was glaubst du, passiert mit Dennis Schröder?
Weil, also, oh, bin ich super, ja so bin ich super Ding. Gespannt. Ich würde es mir wünschen, dass er einen Vertrag bekommt bei den Lakers, weil ich weiterhin fest davon ausgehe, dass das passt. Ich finde Schröder den besseren Point Guard als D'Angelo Russell, der in dieser Serie, also was Russell in dieser Serie für die Lakers gespielt hat, war auch quasi non-existent. Und ich gerade auch so, weil so gut, Dennis ist jetzt nicht derjenige, der da irgendwie pro Abend 20, 25 Punkte bringt, aber Dennis kennt dann auch einfach seine Rolle, ne? Der weiß so, dass LeBron ist sein Superstar, Anthony Davis ist sein Superstar, Austin Reeves kann sehr, sehr gut von draußen werfen, so. Und schafft es dann auch immer, diejenigen halt in Aktion zu bringen. Und das ist ja dann auch irgendwie so der Job von einem Point Guard, den die Lakers brauchen, so. Die Lakers brauchen nicht diesen Steph Curry Point Guard, der irgendwie pro Abend 30, 35 Punkte auflegt. Und ich glaube schon, dass Dennis Schröder da der Richtige sein könnte. Also ich bin generell ein großer Schröder-Fan, deswegen würde ich mir irgendwie wünschen, dass er jetzt diesen Vertrag bekommt. Er wird sicher nicht diese 80 Millionen bekommen, die er damals irgendwie mal bekommen hätte, wenn er ihn denn unterschrieben hat. Aber dass da irgendwie eine Lösung für beide Seiten gefunden wird. Aber so, du kennst die NBA jetzt mittlerweile auch. Also der FC Bayern ist schon oder hat es vorgemacht, dass man da auf ein Wort nichts geben kann. Die NBA ist ja Business pur. Und wenn da irgendwie ein Vertrag von einem anderen Team kommt und die Lakers sagen, gut, Dennis, du spielst dann jetzt halt nächste Saison nicht bei uns, sondern bei Team XY. Und der ist jetzt ja Free Agent quasi. Also darf sich ja rein theoretisch aussuchen, wo er spielt. Und am Ende entscheidet dann da auch immer irgendwie ein bisschen das Geld. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass Dennis Schröder weiterhin in Los Angeles angesiedelt ist. Aber das kannst du zum aktuellen Zeitpunkt wirklich, also das ist reine Lotterie, da zu sagen, wo der landet.
Ja, nee, geht mir auch gar nicht darum, dass er nochmal, also dass er jetzt sagst, wo er landet, aber am Ende des Tages, der hat ja jetzt gerade für das minimale Gehalt gespielt. Also ich glaube, der hat ja irgendwie einen Vertrag für 1,5 Millionen oder irgendwie sowas.
Ein bisschen mehr wäre es schon. Nee, das kann er glaube ich auch gar nicht. Also er wird jetzt einen großen Vertrag unterschreiben. Wie groß der dann ist, ist die Frage, aber er wird glaube ich nicht nochmal irgendwo für ein Jahr unterschreiben. Also er geht jetzt auf einen mehrjährigen Deal. Und wo der dann sein wird, das werden wir in der Offseason dann erfahren. Wir brauchen ja auch irgendwelche Themen für die Offseason, deswegen ist ja ganz gut, dass das dann auch noch passiert. Wir müssen einmal noch kurz Victor Wembanyama mitnehmen, weil den hatten wir quasi auch letzte Woche im Podcast. Hat jetzt quasi sein Team gefunden, weil die NBA ja da anders wie die NFL mit einem anderen Draft-Modus vorgeht. Und du hast den Modus ja, glaube ich, auch letzte Woche schon gelobt, ne? Weil man kann nicht so wirklich tanken. Weil es dann am Ende eben gelost wird, wer den First Pick bekommt. Und das sind in diesem Jahr dann die San Antonio Spurs. Und ja, die werden sich sehr, sehr sicher Victor Wembanyama holen.
Ja, absolut. Und damit würde ich sagen, machen wir NBA für heute zu, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber ein bisschen, ich weiß, es wird dir widerstreben, aber ich muss gerade nochmal über die Formel 1 reden. Hast du dir die Highlights von Monaco angeguckt? Junge, es war ein grandioses Rennen. Es war also wirklich, wenn die ersten 5 Rennen underperformed haben, gebe ich dir komplett, aber Monaco war so entertaining. Also klar, Max Verstappen ist das Ding wieder Startziel ins Ziel gefahren und hat das Ding auch gewonnen. Aber am Ende des Tages, was dahinter passiert ist, das war ja vogelwild. Also das war ja wirklich geisteskrank. Hast du es dir angeguckt?
Ich habe es mitbekommen. Und Grund dafür ist halt der Regen. Und so ein Regen macht dann natürlich so ein Formel-1-Rennen auch.
Nee, gar nicht mal nur.
Aber fandest du nicht? Es geht doch, also...
Nein, also ja, der Regen hat natürlich noch mal mehr Drama gesorgt. Aber dieses Rennen war so witzig. Also, keine Ahnung, meine neue Lieblingskurve ist Kurve 10. Also ich werde keine liebere Kurve mehr als Kurve 10 in Monaco haben, weil alle haben sich verschätzt, keiner wollte Platz machen und ich glaube, da sind in diesem Rennen 5 Frontflügel kaputt gegangen. 3 davon von Sergio Perez, der sich irgendwo vorbeischleichen will.
Wie viele Boxenstopps hatte Sergio Perez am Ende von diesem Rennen?
ja, absolut. Keine Ahnung, es war dann auch meistens, glaube ich, gegen Lance Stroll, der keinen Platz machen wollte und Sergio Perez auch einfach nicht auf die Bremse geht. Also im Vorfeld gibt es halt so eine sehr, sehr langgezogene Kurve und dann kommt eine Schikane quasi. Also du musst ganz schnell eine steile Linkskurve, eine steile Rechtskurve und kannst dann wieder geradeaus fahren. Theoretisch könntest du auch geradeaus jallern, aber da hat die Formel 1 halt eine Kurve eingebaut. Und Sergio Perez, jedes Mal steigt er nicht auf die Bremse, landet daneben Lance Stroll, möchte links abbiegen. Ja, da steht aber ein Auto, crasht in ihn rein. He pushed me off the track. Bruder, was erwartest du denn?
Ach, keine Ahnung. Ich weiß immer nie so hundertprozentig, was ich von diesem Rennen in Monaco halten soll, weil irgendwie ist es ja dann Tradition und Historie und man guckt sich das ja dann trotzdem irgendwie auch immer an, weil man immer so ein bisschen wartet auf dieses Spektakel, was rein theoretisch passieren könnte. Oftmals passiert es dann aber auch einfach nicht, weil es langweilig ist, weil es auch nichts mit einem normalen Formel-1-Rennen zu tun hat, weil du kannst quasi, mein Gott, das ist einfach eine Innenstadt, du kannst da nie so viel überholen, wenn du so ein Formel-1-Auto da irgendwie durch diese Gassen lenkst. Ich fand trotzdem das Rennen und ich habe viel über die Formel 1 auch negativ geredet die letzten Wochen, weil es mich einfach auch nicht gejuckt hat, weil ich es auch einfach wirklich langweilig fand. Das trifft nicht auf dieses Wochenende zu. Es war viel los, klar, Verstappen, das ist ein Start-Ziel-Sieg, aber dahinter, so wie du es gerade gesagt hast, ist dieses Wochenende schon mehr passiert. Aber trotzdem so, ich brauche noch ein bisschen, um warm zu werden mit dieser Formel 1, merkst du vielleicht.
Ja, nee, kann ich auch verstehen. Also das ist natürlich auch völlig berechtigt, aber jetzt dieses Wochenende hat auf jeden Fall schon mal wieder performt, eben weil halt in dieser Kurve 10 so wahnsinnig viel passiert ist, dann halt noch in Runde 50 der Regen einsetzt und Fernando Alonso zunächst mal in die Box reingeht, aber trotzdem auf Mediums wechselt.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, also dieses ganze Feld wechselt auf Mediums und Fernando Alonso geht rein. Erst wurde in der Fernsehübertragung gesagt, die hätten sich in der Box vertan. Das fand ich ultra witzig, dass sie eigentlich Intermediates geben wollten, aber am Ende aus Versehen zu den Mediums gegriffen haben. Das kann ich mir halt fast nicht vorstellen, aber keine Ahnung, so wurde es dann erst kommuniziert. Später hat sich Alonso nochmal hingestellt und hat gesagt, ja, wir haben gepokert. Also wir haben gedacht, das wird nur kurz bleiben.
Was ist das denn bitte schön für ein Poker? Du siehst doch, dass es regnet und dann ziehst du dir irgendwie Medium-Reifen drauf. Also nochmal, um alle abzuholen, die vielleicht nie so tief drin sind jetzt in diesem Formel-1-Rennen von Monaco. Es fängt an zu regnen. Alle Autos, wirklich alle Autos, vielleicht mit Ausnahmen von ein, zwei, fahren an die Box und holen sich Inters. Also Inters sind quasi nicht Full Wets, aber das sind quasi Regenreifen in der Formel 1. Und Fernando,
die trockeneren Regenreifen.
Ja, die trockenen Regenreifen, so, also Full Wets ziehst du drauf, wenn es wirklich schifft, und in Monaco hat's geregnet, aber jetzt nicht komplett aus Kübeln gegossen. Und Fernando Alonso, der Zweiter war zu diesem Zeitpunkt in diesem Rennen, fährt dann die Box und denkt sich, ja, ich ziehe mir mal einfach meine ganz normalen Medium-Reifen drauf, das wird schon gleich irgendwie wieder aufhören. So, Spoiler Alert, ja. Es hat natürlich nicht aufgehört, und er ist dann die nächste Runde instant wieder an die Box gekommen. Hat ihm am Ende einfach wichtige Sekunden gekostet, so. Auch wenn er jetzt, es ändert nichts am Ausgang des Rennens, aber war trotzdem irgendwie, man hat sich so ein bisschen die Augen gerieben, was Aston Martin da machen wollte, weil du kannst mir nicht erzählen, dass sie gepokert haben. Die haben sich, ich glaube wirklich, die haben sich einfach vergriffen. So irgendwie ein Kommunikationsproblem, weil du pokerst doch nicht, wenn es regnet, und sagst, ja gut, ich bin gerade Zweiter, ich geh jetzt voll drauf, ich zieh mir jetzt einfach andere Reifen drauf. So, das machst du doch nicht. Das macht vor allem kein Fernando Alonso, der gefühlt seit 20 Jahren im Kreis fährt und schon so viel mitgemacht hat in der Formel 1.
Ja, absolut. Und der Regen hat dann auch noch ein bisschen was anderes gemacht. So Lance Stroll, sein Kollege, wollte dann auch einmal um eine Kurve lenken, hat sich vorher, glaube ich, irgendwie auch kurz den Frontflügel angerammt, fährt dann einen Berg runter und kann gar nicht mehr lenken. Du siehst, er will nach links lenken, fährt geradeaus in die Bande, du siehst, er will nach rechts lenken, fährt geradeaus in die nächste Bande, war auch herrlich. Und dann gibt's da auch so eine Ausfahrt, wo du dann halt rechts um die Kurve musst, und dann waren es, glaube ich, Sainz und noch jemand, Sainz und Perez, die sich dann da einmal abseits von der Strecke hingestellt haben. George Russell war es genau. Und George Russell will dann wieder auf die Strecke fahren, kann aber einfach nichts sehen, weil da hat es wirklich kurz gekübelt. Und Sergio Perez wirklich in perfekter T-Bone-Takedown-Manier kommt er da in diesen George Russell reingerast. George Russell wieder eine 5-Sekunden-Strafe für bekommen. Es war ein herrliches Rennen.
Es war wild. Es hatte ein bisschen was von Boxauto. Ja. Also guckt euch gerne mal die Highlights vom Formel-1-Rennen in Monaco an. Und dann können wir, glaube ich, auch da einen Strich drunter machen. Und du meintest, du hast noch eine Sache. Ich habe noch zwei kleine Sachen. Deswegen, du kannst ja mal deine eine Sache vorziehen.
Die Formel 1 war meine Sache. Also ich hatte noch NBA und hatte noch die Formel 1 offen.
Gut, dann machen wir einen Strich quasi schon unter diese Episode, weil du auch ein bisschen Zeitstrich hast, weil du gleich zum Rollstuhl-Basketball darfst und dann ein bisschen Stadionsprecher machen darfst. Ich habe letztes Mal den Radsport so ein bisschen reingebracht. Da ist die Italien-Rundfahrt jetzt zu Ende gegangen. Und unsere deutsche Hoffnung, Lennart Kemner, am Ende auf 9 reingekommen, sodass es okay, also es ist ein gutes Ergebnis, ist das erste Mal quasi aufs Gesamtklassement gefahren. Und jetzt wartet dann quasi die große Tour de France, nicht mit Lennart Kemner, weil du fährst nicht zwei große Rundfahrten hintereinander. Aber da hast du ja dann auch gesagt, so Tour de France, da gucken wir mal ein bisschen mehr drauf, weil das wird episch dieses Jahr, ne, mit Jonas Vingegaard gegen Pogacar. Und dann hast du, glaube ich, auch die NFL-Besetzung bei RTL mitbekommen.
Ja. Die ist absolut heftig. Also wirklich alles, was irgendwie Rang und Namen hat, haben sie rübergeholt. Icke haben sie dagelassen bei ProSieben.
Ich glaube aber auch, weil der einen Exklusivvertrag mit dran hat. Ich glaube, der durfte nicht.
Aber ein Coach Izume nicht?
Ja, Coach Izume hat, glaube ich, keinen Exklusivvertrag. Coach Izume war doch schon auch davor mal immer wieder bei RTL, oder nicht?
Na, weiß ich nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich dachte jetzt so, mit der European League of Football will Rand da auch nochmal ein bisschen was Größeres aufziehen.
Aber Coach Izume, also Icke ist ja quasi, Icke war ja schon auch davor bei Rand, weißt du? Also Icke ist ein Rand-Member seit Tag 1. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, am Ende sitzen wir da ja nicht bei den Verhandlungen mit dabei. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass die Icke da irgendwie auch nicht rausbekommen haben, weil sonst hättest du auch probiert, glaube ich, Icke mitzunehmen.
Und ja, es ist halt der vollständige Run-Squad, der jetzt zu RTL rübergegangen ist. Und ich hatte viele Befürchtungen mit RTL und NFL, aber die Jungs gehen all in. Also die Jungs konzentrieren sich da wirklich drauf, geben ihren Sonntagabend Primetime-Spot ab bei ihrem Hauptsender RTL und bei RTL Nitro, dass sie da halt Football übertragen.
Vor allem das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie lange geht eine NFL-Saison? 23 Wochen
mit Playoffs. Ja, halbes Jahr
schon. RTL stellt sich hin und sagt so, und das hat ProSieben nicht gemacht, ne? ProSieben hat das jetzt im letzten Jahr gemacht. RTL stellt sich hin und sagt, ey, wir geben diesen Sonntagabend Primetime-Spot von, lass es dann 18 bis 2 Uhr nachts sein, den geben wir ab und zeigen da American Football. So, das gab es so noch nicht. Und sie fahren da ein Ballett auf, so, sie holen sich diese gesamte Run-Crew quasi. Und gut, man kann dann wieder halten, man kann von einem Buschi halten, was man will, man kann von einem Schmiso halten, was man will. Für mich sind das wirklich, also die perfekte Besetzung für diese NFL. Und sie kriegen es dann auch noch einfach top ausgeschmückt mit einem Adrian Franke, der dann noch irgendwie als Experte dazugezogen wird. Also ich hatte denselben Blickwinkel wie du auf diese RTL und NFL-Geschichte, wo ich mir so gedacht habe, boah, weiß ich nicht, du kannst so viel kaputt machen. Und es steht und fällt eben auch mit den Leuten vor der Kamera, weil der Sport bleibt am Ende der gleiche. So, der bleibt am Ende gleich geil. Es geht darum, wie du das Ganze präsentierst. Und sie haben sich die perfekte Besetzung dafür ausgesucht. Und deswegen bin ich maximal hyped auf die neue NFL-Saison.
100% unterschreibe ich genauso. Und man muss ja auch sagen, für alle, die das nicht feiern, Coach Esume und Frank Buschmann ist auch das Duo, was es bei uns ins Podcast-Intro geschafft hat. Was für ein Block! Monster-Block! Und Touchdown New England. Also ja, das wird gut. Ich freue mich da sehr drauf. Ich war sehr traurig, als Buschi damals vom Football weggegangen ist und bin sehr froh, dass er wieder da ist. Und freue mich auf die erste Hail Mary, die Aaron Rodgers unter Patrick Esume und Frank Buschmann wirft. Das wird gut.
So, gut. Dann, der Podcast ist auch gut geworden. Dann können wir nach Stubers 120 Minuten, glaube ich, auch hier einen Strich drunter ziehen. Und dann kannst du ab zu deinen Rolli-Basketball gehen. Und ich habe echt Hunger bekommen mittlerweile. Ja.
Ja. Ich muss mich inzwischen auch schon ein bisschen ranhalten, aber das wird alles. Von daher, Kuss geht raus an die Allianz. Top-Versicherer, auch wenn sie Martins Podcast-Folge letzte Woche nicht haben retten können. Dafür sind wir jetzt an einem Montag mal wieder da. Und ja, von meiner Seite aus ist es das gewesen. Martin, macht das Ding zu.
Machen wir zu. Bis, wann nehmen wir nächste Woche überhaupt auf? Also Donnerstag wird ja ziemlich sicher keine Episode kommen. Wir haben jetzt quasi alles beschnackt. Ja. Wir melden uns. Ihr erfahrt es auf unserem Instagram-Kanal oder auf dem Discord. Kann gut sein. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir irgendwie so ein After-Relegations-Ding dann machen, je nachdem, wie gut meine Laune dann ist. Aber das werdet ihr mitbekommen über die sozialen Kanäle. Für heute war es das. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.